Hallo Welt! Das Thema der Woche, die Philosophie von Battle Royale. Mit dem Fallschirm gen einer weitläufigen Insel. Schnellstmöglich zufallsgeneriertes Equipment sammeln, um sich zu wappnen für den Kampf gegen alle anderen. Ob PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite oder einer der unzähligen weiteren Titel, das Battle Royale-Genre erfreut sich gegenwärtig scheinbar unerschöpflicher Beliebtheit. Doch woher rührt diese Popularität und was sagt sie über die Verfasstheit unserer Gesellschaft aus? Darüber sprechen wir im Pixeldiskurs-Podcast Episode 104 mit
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast live und in Farbe für euch da. Hi Tobi.
Hallo Stefan.
Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Gestern war ja ultra warm. Wir haben gestern irgendwie Rekordhitze in Hessen gehabt.
Das wird aber auch noch eine ganze, ich habe gerade mal geschaut, das Wetter für nächste Woche. Liebe Leute da draußen, nächste Woche, es wird super heiß. Es wird, glaube ich, kaum irgendwie mal unter 30 Grad und stechender Sonnenschein. Jetzt das Wochenende, ist erst noch mal ein bisschen Wolken und ein bisschen Regen angesagt.
Und danach kühl, aber geht's, ich sitze hier im Pulli.
Und danach geht es aber richtig los. Also danach ist richtig sommerliche Hitze. Also die Klimaerwärmung schlägt voll zu.
Dann sind wir der Pixeldiskurs-Sommercast. Dann müssen wir sowas machen wie Spiele, die euch abkühlen. Mit Kai Perinha am Pool und der Switch.
Können wir ja vielleicht mal überlegen, ob wir sowas machen wollen zu nächster Woche. So Spiele, die man irgendwie am Strand spielen kann oder sowas.
Das wäre eigentlich eine ganz schöne Idee. Können wir mal gucken.
Machen wir erstmal ein bisschen Housekeeping zu Beginn. Stefan J. ist auf pixeldiskurs.de gegangen und hat einen Kommentar hinterlassen und er schreibt folgendes. Hi! Wieder eine sehr schöne Folge. Es hat viel Spaß gemacht mitzuraten, auch wenn ich längst nicht so gut war wie ihr. Ich fand es auch sehr schön, Tobi mal wieder zu hören.
Danke.
Was mich zu meiner Frage bringt. Was ist eigentlich mit Nils? Er war gefühlt schon ziemlich lange nicht mehr dabei. Sophie ist ja meiner Erinnerung nach mit ihrem Studium beschäftigt. Da habe ich schon damit gerechnet, dass sie seltener dabei ist. Macht weiter so. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Liebe Grüße, Stefan. Lieber Stefan, liebe Leute an den Empfangsgeräten. Es ist so, also Nils wird gelegentlich immer mal wieder als Gast vorbeikommen. Das ist aber ohnehin sozusagen das Prinzip. Und für Sophie gibt es eine kleine Ankündigung. Sophie ist nämlich fortan nicht mehr als Co-Host im Pixeldiskurs-Podcast dabei. Auch sie wird als Gast vorbeikommen. Wir machen auch noch die, also Nils, Sophie und ich machen auch Gamescom jetzt dann zusammen. Da werdet ihr uns auch gemeinsam hören. Und wie gesagt, ansonsten dann und wann, wenn es sozusagen zeitlich sich mal fügt und passt, in der Besetzung als in der Gastrolle sozusagen. Vorerst haben wir daher eine etwas flexible Besetzung, würde ich sagen. Also ich bleibe halt als Konstante dann dabei. Und jetzt habe ich ja mit, also Tobi und ich, wir podcasten einfach sehr gern zusammen. Deshalb haben wir jetzt die letzten Sendungen auch zusammen gemacht. Und es gibt auch schon, das kann ich so ein bisschen teasern, es gibt auch schon künftige mögliche Pläne für etwaige Besetzungsveränderungen, über die ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nichts verraten möchte. Das ist nur ein kleiner Teaser. Aber nun wollen wir doch mal einen Blick werfen in die Spielewoche. Tobi, was hast du mitgebracht?
Ich habe mich ein wenig vergnügt. Ich bin ja aktuell noch in der Situation, dass meine PlayStation und solche Dinge noch in Umzugskartons im Keller stehen. Und deswegen bin ich draußen ein wenig unterwegs gewesen mit meinem Handy. Und ich gehe ja auch gerne joggen. Und ich habe eine Runde Zombies Run gespielt. Diesmal auf dem Land. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, falls es aber nicht der Fall ist. Zombies Run ist ein Spiel, was man auf dem Smartphone spielt. Man bindet sich dann sein Smartphone wahlweise um den Arm oder steckt sich das Smartphone in die Hosentasche und geht dann joggen. Und währenddessen erlebt man die Audio-Adventures von Runner 5, der nicht näher namentlich benannt wird, weil natürlich ja jeder Runner 5 sein kann, der sich das runterlädt und dann spielt. Und das Ganze spielt in einem ja, apokalyptischen Zombie-Szenario, das üblich ist. Es ist aber diesmal so, dass es dann halt die Runner gibt, die für Able Township auf Entdeckungstouren gehen und Sachen einsammeln. Und man erlebt dann halt so die so ein bisschen wie, als würde man ein Audiobook spielen, während man läuft. Die Spielmechanik ist nämlich eigentlich darauf runtergekocht, dass man halt läuft und währenddessen die Zeit abläuft und man halt das dann erlebt. Und das Einzige, was es eigentlich wirklich als interaktives Spiel gibt, ist, dass dann Zombies einen verfolgen und man dann halt schnell laufen muss, wenn man die dann wenn man es dann schafft, schnell genug zu laufen, hängt man die quasi ab. Wenn man das nicht schafft, dann droppt man ein Item, was man halt zum Aufbau für Able Township braucht. Das ist das andere kleine Gimmick. Man hat so ein kleines, ja, so eine isometrische Karte, wo man Able Township quasi immer weiter ausbaut, also Farmen baut und solche Geschichten. Das ist aber sehr, sehr runtergekocht und auch, also man kann das auch ohne diese Farm-Simulation oder Stadtsimulation, also es ist hier keine Farmsimulation spielen.
Ja, das ist ja hauptsächlich dafür da, diese Aufbausimulation, dass man wieder laufen geht, ja, und neue Ressourcen sammelt.
Ja, einerseits quasi als Vorabmotivation, dass man sich denkt, ah, das will ich jetzt gerne bauen. Also irgendwie, ich brauche jetzt nochmal neue Ressourcen, um auch die Stadtgrenzen zu erweitern. Das ist das eine. Aber andererseits auch, dass wenn man dann laufen gewesen ist, dass man so einen Nudging-Effekt hat, dass man sich halt freut, ah, jetzt bin ich wieder gelaufen gewesen. Dass das so als kleine Belohnung da ist. Und ich glaube, dass man halt nochmal so ein bisschen interaktives Spiel hat. Was ich halt sehr loben kann, ist halt wirklich das Audiobook, also die Erzählung. Ich sag mir jetzt mal nicht viel weiter dazu, aber man ist halt quasi als unbekannter Runner 5 irgendwo abgestürzt, das ist so die erste Szene, und muss sich dann da halt in diese Stadt-Community integrieren und ist dann halt auf verschiedenen Missionen unterwegs. Man kann dann zwischen verschiedenen Modi, zwischen dem Story und so weiter wählen. Das würde ich aber einfach verlinken, das Spiel, oder ihr schaut es euch einfach selber an.
Das ist kostenlos, ne?
Das Spiel an sich ist kostenlos. Es ist so, du kannst ein Abo quasi abschließen. Das ist aber, glaube ich, relativ billig. Ich glaube, irgendwie einmal ein Zehner für ein Jahr oder so. Und dann hast du halt werbefrei. Sonst hast du vor, irgendwie nach 5 Episoden oder so, wird dann Werbung eingeblendet. Allerdings nicht für irgendwie McDonald's oder Coca-Cola oder so, dann, sondern für das, was es dann halt auch zu kaufen gibt. Virtual Races. Es finden nämlich zum Beispiel auch immer wieder Virtual Races statt. Das sind dann sehr lange Episoden und besondere Episoden, die man dann einzeln für sich spielt. Da kann man dann zusätzlich noch irgendwie T-Shirts kaufen und so weiter. Ich verfolge das aber auch schon länger. Also ich kenne die App, glaube ich, bestimmt schon seit 5 Jahren oder so.
Also ungefähr, so lange gibt es die auch ungefähr, ja.
Ja, genau. Also ich war da relativ früh mit dabei und ich finde es immer unterstützenswert, wenn man merkt, dass die Leute wirklich an der App arbeiten und an dem Spielerlebnis und man wirklich was unterstützt und die Leute aber nicht versuchen, einen über irgendwelche Microtransactions und so weiter über den Tisch zu ziehen. Und was halt sehr schön ist, ist, dass man halt wirklich diese Immersion hat. Ich habe es jetzt sehr oft in der Stadt gespielt. Da funktioniert es halt wirklich sehr gut, weil du halt Passanten über den Weg läufst und kannst die dann so ein bisschen als Zombies imaginieren und so an denen vorbeilaufen. Ich bin jetzt natürlich nicht verrückt, aber man kann das ja so ein bisschen für sich spielerisch gestalten. Und du läufst halt auch oftmals durch Städte und so weiter, wo dann vielleicht mal irgendwie so ein altes Gebäude rumsteht, an dem du vorbeiläufst, und dann passt es halt in der Story gerade genau. Auf dem Land macht es insofern noch mehr Spaß, dass man da halt von niemandem gesehen wird. Und da hatte ich jetzt halt auch so diese Situation, dass man hört halt so den Radio-Operator, der mit einem spricht, dass man dann halt auch einfach drauf antwortet. So in der Stadt würde ich halt nicht irgendwie sagen, yeah, here, it's me, Runner 5 und so. Das habe ich da mal gemacht. Das ist halt auch lustig, das halt so ein bisschen sich da reinzufallen zu lassen und ein bisschen Theater mitzuspielen. Genau, und es ist halt, glaube ich, eine sehr gute App für alle Leute, die normalerweise nicht laufen gehen würden und dadurch dann halt die extra Motivation haben oder es vergessen, dass sie laufen gehen, sondern ein Spiel spielen.
Ja, ich habe das tatsächlich auch eine Weile lang gemacht und hatte dann nette Momente. Ich hatte einen super schönen Run mit einer Platte von der Band Carpenter Brute. Mhm. So eine 80er-Jahre-Synthwave-Musik, das übrigens auch an mich herangetragen wurde von Julian Kolbus, der Person, die auch unser Intro, unser Outro komponiert hat in diesem Podcast. Und Das ist, ich hatte da so einen tollen Moment, weil das ist so wie in so einem Actionfilm der 80er Jahre. Und dazu dann halt diese Zombie-Geschichte, das fühlte sich schon alles richtig toll an. Ich habe dann 5 oder 6 Episoden, glaube ich, gespielt und auch diese Able Township immer wieder aufgebaut und ausgebaut. Und das war auch irgendwie alles echt schön. Das hat wirklich gut funktioniert. Letztendlich bin ich aber ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, dass mir eigentlich die Musik viel wichtiger ist als die Geschichte. Weil die Musik, also man kann gleichzeitig währenddessen Musik hören, in einer separaten App auch, ja, oder über diese App, übers Radio. Und dann wird die Musik, wenn dann so eine Story-Sequenz kommt, die kommt dann so alle 5 Minuten oder sowas, gibt es dann mal irgendwie so 1 Minute Story-Schnipsel, dann wird die Musik runtergeregelt. Und ich hatte dann nicht immer Lust dazu, dieser Geschichte zu folgen beim Laufen. Dann habe stattdessen mich dazu entschieden, ich lasse Zombies Run aus. Man kann das auch nur verwenden, um das Laufen zu tracken, ja, so um die Länge zu tracken und um die Geschwindigkeit zu tracken. Was auch ganz gut ist, wenn man das teilen kann und vergleichen kann. Das ist ja Gamification-Prinzipien hier. Aber dann bin ich lieber einfach nur mit Musik gelaufen. Ich weiß nicht warum, irgendwie hat mir das mehr zugesagt. Die Musik gibt mir so einen Laufrhythmus, einen Pattern, das hat mir schon mehr gegeben.
Die Problematik ist, das ist halt so ein großes Manko, ist, dass wenn du zum Beispiel Spotify, ist jetzt keine Werbung, sondern einfach einer der größeren, den man halt kennt und den ich jetzt genutzt habe, wenn du Spotify laufen lässt und die Story halt erzählt wird, dann wird die Musik nur runtergeregelt, das, was du ja sagtest. Sie läuft aber weiter. Das heißt, du hast halt teilweise Szenen, die gedacht sind, dass sie wirklich sehr ruhig sind und sehr emotional und im Hintergrund läuft dann aber halt, weil es das auch nicht erkennt, was gerade läuft. Shot to the heart. Yeah. Das wäre ja auf eine ironische Art und Weise sogar noch ganz schön. Gestern hatte ich das, dass ein Liebeslied kam und der Radio-Operator meinte, Runner 5, also der old Runner 5, so, she was the best und so. Und das hat manchmal passt es halt richtig, richtig gut, auch die Musik, die dann quasi nach den einzelnen Tracks kommt. Aber es ist immer störend und ich habe es dann auch so gemacht, ich habe ja eine Apple Watch, dass ich dann schnell auf die Pause gedrückt habe, also das für mich reguliert habe, dann hat es wieder besser funktioniert. Wo es aber richtig gut war, war damals, als ich noch Musik auf dem iPhone selber drauf hatte und dass das quasi dann selber regulieren konnte, also selber die Musik gestoppt hat und dann wieder gestartet hat. Dann war es richtig schön auch quasi von der, wie sagt man, der Zusammenstellung. Aber das ist halt, da könnte man, verstehe ich nicht, warum Zombies Run nicht Spotify einfach kurz sagen kann, so, jetzt stopp. Da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Kompatibilitätsprobleme, aber...
So wie Siri kann das, glaube ich, auch nicht, ne?
Ja.
Die kann da, glaube ich, nicht drauf zugreifen, die kann das nicht stoppen.
Ja, ich glaube, Spotify ist da einfach zu dicht für... Alexa könnte es, der kann man nämlich sagen, spiel das auf Spotify ab. Ich kann mir jetzt nicht Alexa um den Arm binden. Aber neben diesem Flow kann ich es eigentlich nur empfehlen und was ich halt daran gut finde, ist, dass es eines der wenigen Spiele ist, die erstmal komplett auf Audio setzen und eine Geschichte erzählen, die trotzdem funktioniert, auch wenn du ja überhaupt nicht damit interagierst. Da würde ich mir halt mehr davon wünschen, dass es vielleicht neben Zombies Run vielleicht auch noch irgendwelche anderen Spiele gibt, die Entdeckungstouren oder so anbieten. Weil ich glaube, es ist bis jetzt tatsächlich das einzige Spiel, das das so macht.
Was hast du denn gespielt? Ja, wir haben tatsächlich die Situation, dass wir 2 Free-to-Play-Titel hier in der Spielewoche diesmal haben.
Oh nee, Free-to-Play. Es gab mal eine Episode, wo ich sehr über Free-to-Play
Das war ja auch, also eine Zeit lang hat sich das ja auch wirklich als Problem abgezeichnet und ich würde auch behaupten, dass es nach wie vor noch eines ist. Aber es gibt halt mittlerweile auch genug Beispiele, die das gut machen, die das Free-to-Play-Modell gut umsetzen. Denn das Beispiel, was ich mitgebracht habe, macht das auch. Das ist nämlich Fortnite. Passend zu dem Thema der Woche, das wir auch haben, dachte ich eingangs, teile ich vielleicht mit euch, lieben Leuten da draußen, auch mit dir, Tobi, ein bisschen meine Eindrücke aus Fortnite. Fortnite funktioniert nämlich auch als ein Free-to-Play-Titel. Man kann es runterladen, also ziemlich auf jedweder Plattform, ja, auf dem Taschenrechner, Mikrowelle, Elektroofen, Heizboiler, wo auch immer man, ja.
Nee, tatsächlich ist es so.
Auf der Sense. Ist auf der PS4, auf dem PC, Xbox gibt es, glaube ich, auch. Auf dem iPhone, auf dem iPad, überall, ja? Du kannst überall Fortnite spielen.
Auf dem iPhone?
Du kannst auch auf dem iPhone Fortnite spielen.
Das ist doch winzig.
Das macht gar nichts. Du kannst es überall machen.
Und
du
kannst auf dem iPhone 10 oder so.
Gibt's das vielleicht. Ist auch so, du kannst auch tatsächlich Crossplay machen mit sämtlichen anderen Plattformen. Wobei ich dazu sagen muss, die Situation ist folgende. Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Tobi, du spielst jetzt auf dem iPad, ja, und ich auf der PS4. Wenn wir jetzt uns verlinken, wir spielen ein Spiel zusammen, dann landen wir auf einem Server, der offen ist für alle Plattformen, glaube ich. Sowas ist dann, ja, also so ein Cross-Plattform-Server. Wenn wir jetzt zum Beispiel beide auf dem iPad spielen, landen wir auf einem Server, der nur für iPads ist. Und das ist natürlich, oder nur für Mobile-Geräte, sagen wir es mal so. Und insofern macht es natürlich Sinn, sich da auf der Plattform etwas einig zu werden, weil ansonsten hat man keine Chance. Wenn du mit Konsole und PC zusammenspielst, oder gar mit iPad und PC, das kannst du komplett vergessen, weil du hast keine Chance. Ja? Weil die Steuerung einfach auf dem iPad eine ist, die zwar akzeptabel adaptiert ist, aber lange nicht gut genug funktioniert, als dass man mit dem PC mithalten könnte.
Ja, finde ich aber trotzdem gut, dass sie es machen.
Ja, man kann sich trotzdem vergnügen und kann trotzdem Spaß damit haben und ich hatte auch Spaß damit. Also hat natürlich auch die Situation, wenn ich jetzt auf der PS4 spiele und du auf dem iPad, dann komme ich natürlich auf einen Server, auf dem auch iPad-Spieler sein werden und deshalb sind diese Leistungsunterschiede dann recht groß, weil man einfach sieht, da laufen dann Leute rum, die zielen so ganz ruckelig in der Gegend rum und versuchen dich irgendwie zu treffen. Aber hey, was ist Fortnite eigentlich? Fortnite ist von Epic Games. 2017 erschienen. Epic Games haben vorher unter anderem Unreal Tournament gemacht oder auch Gears of War und haben jetzt diese mit Fortnite ist ja eigentlich ein Spiel gewesen, das sehr mäßig aufgenommen wurde. Ein Spiel, das also sozusagen so ein Co-op-Survival-Titel, in dem man sozusagen gegen Wellen von Gegnern gespielt hat, ja, in einer Co-op-Situation.
Ist es das, wo man auch dann so bauen muss, so zwischendurch?
Genau, das ist sozusagen ein Kernprinzip von Fortnite. Dazu komme ich aber jetzt noch, das ist auch eine essentielle Mechanik in diesem Koop-Modus, aber Fortnite wurde richtig groß mit dem Battle Royale-Modus, der sozusagen angeknüpft an den Erfolg von PUBG implementiert wurde und auch Free-to-Play ist. Du kannst also, wenn du Fortnite runterlädst, landest du am Anfang in einem Menü, wo du einmal die Möglichkeit hast, diese Koop-Sache zu machen, dafür müsstest du dann aber auch was bezahlen, ja, also dann würdest du quasi das Spiel kaufen, oder den Battle Royale-Modus, der ist Free-to-Play. Und da ist das klassische Prinzip, es sind, ich glaube, 100 Personen, 100 Spieler, die ist dann der sogenannte Battle Bus, ja, also ein Fluggerät quasi, in dem man ist, fliegt über die Insel in einer Linie und du kannst ja aussuchen, wo du landest, springst dann mit dem Fallschirm da runter, machst Skydiving und sobald du dann dort landest, hat man so unterschiedliche Schritte, in der so ein Match abläuft, aber die Hauptmechaniken sind diejenigen, dass du Equipment sammelst, das random verteilt ist, weil du startest mit nichts quasi, außer einer Spitzhacke. Und diese Spitzhacke verwendest du, um Ressourcen abzubauen. Alles auf der Map ist zerstörbar, also alles außer das Gelände. Ja? Mhm. Alle ja. Häuser, Autos, was auch immer. Du kannst alles zerstören, abbauen, in Ressourcen verwandeln und daraus neu Dinge bauen. Und dann geht es darum, dass letztendlich ein Kreis sozusagen sich immer enger zusammenzieht. Wobei der Punkt, an dem dieser Kreis letztendlich sich zusammenziehen wird, immer zufällig gesetzt wird und sich auch verändert während des Matches. Du musst also ständig darauf achten, nicht außerhalb des Kreises zu sein. Und es geht darum, natürlich Battle Royale. Es kann nur eine Person überleben oder nur ein Team, wenn man im Squad spielt. Man kann im Duo-Squad spielen mit 3 oder 4 Personen. Das sind die Grundprinzipien von Fortnite.
Ja, klingt prinzipiell ganz unterhaltsam. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass die Reaktionen auf Fortnite waren so, meh.
Als es damals rauskam.
Ja, weil es war so, ich glaube, die Grafik ist ja auch nicht irgendwie innovativ.
Doch schon. Also man muss sagen, es ist natürlich, also grafisch, technisch ist es jetzt kein Highlight, klar, ist rudimentär. Aber Fortnite hat vor allem große Erfolge verzeichnen können, vermute ich, aufgrund seines distinkten Artstyles, den zum Beispiel sowas wie PUBG nicht hat. PUBG ist sehr stark angelehnt an klassische Militärsimulationen in seinem Stil. Sehr braun, grau, ein bisschen grün so. Ja, Fortnite ist sehr bunt und so comichaft in der Ästhetik. Und ich glaube, deshalb hat Fortnite tatsächlich ja auch, ist ja mittlerweile eines der erfolgreichsten Spiele, ja, große Erfolge erzielen können.
Aber sieht es nicht so ähnlich aus wie Team Fortress vom Stil her?
Ja, ja, stilistisch geht es in eine ähnliche Richtung, ja. Könnte man sagen. Und was wollte ich dazu noch loswerden? Es macht Spaß. Es ist am Anfang erstmal sehr überfordernd, weil es gibt natürlich kein Tutorial. Es gibt keinen richtigen Trainingsmodus. Temporär gibt es immer so Zusatzmodi, die dort dann freigeschaltet werden. So 50 versus 50 Battle zum Beispiel. Es gab jetzt auch einen Playground-Modus, in dem man in der Situation ist, dass man sich auf der Insel austoben kann, ohne dass man in Gefahr ist. Ja, also bist quasi da alleine oder dann nur mit Freunden. Und ansonsten werden immer neue Inhalte nachgefüttert. Seitens des Entwicklerstudios ist es nach wie vor ein Early Access Titel. Das ist auch was, über das wir noch, ein Phänomen, über das wir im Thema der Woche dann sprechen werden.
Ja.
Und es gibt eben auch ein Level-System, in dem man aber nur kosmetische Items freischaltet und nichts, was einem einen spielerischen Vorteil bringt.
Ja, ich war jetzt auch schon gerade am Überlegen, ob wir darüber nochmal irgendwie weiter diskutieren, weil ich hätte jetzt noch so ein, zwei, drei Fragen gehabt, zum Beispiel, wie finanziert sich das Ganze denn jetzt am Ende, wenn das Free-to-Play ist, weil Free-to-Play heißt halt meistens Free-to-Pay. Also dann, okay, ich fand's witzig.
Ne, das ist ja tatsächlich, ist ja durchaus so eine Aussage, die jetzt nicht ganz ungewöhnlich ist.
Ja, genau, einerseits das würde ich, glaube ich, ganz gerne nochmal diskutieren und dann vielleicht auch tatsächlich nochmal, wobei, das wäre vielleicht noch eher deine Spielerfahrung, wenn du das auf dem iPad spielst, ich habe es ja versucht runterzuladen, das wäre was, was ich noch sagen kann, die Download-Datei ist 1 GB groß.
Ja, das ist fast nichts für so einen Titel.
Eigentlich nicht, nur wenn du im langsamen WLAN bist.
Ja, klar.
Dann dauert das halt, genau.
Aber das ist schon, also der Download auf dem iPad geht recht schnell eigentlich im Vergleich zu so Titeln wie Civilization 6 oder sowas, ja. Also es ist ein, dafür, dass es ja eine große Welt ist, die man hat, ist natürlich auch sind die, zum Beispiel die Sichtweite und die Details sind stark runtergeregelt auf dem iPad. Das ist alles wesentlich pixeliger als beispielsweise auf der Konsole oder auf dem PC. Das ist klar. Aber ansonsten sind die Versionen tatsächlich nahezu identisch. Es sind einige Modifikationen vorgenommen an den Eingabemöglichkeiten, die das Ganze ein bisschen simpler und zugänglicher gestalten, sodass jeder auch sofort reinspringen kann. Allerdings, wie gesagt, da es kein Tutorial gibt, muss man davon ausgehen, dass man erstmal 20 Matches hintereinander grundsätzlich erstmal sofort verliert. Ja? Also einfach, weil man keinerlei Übung und Erfahrung hat. Man muss sich Zeit nehmen, man muss sich reinarbeiten. Die Mechanik des Bauens ist nicht ganz so meins. Mir sagt da PUBG eigentlich eher zu, aber Fortnite ist halt im Moment sehr beliebt und ich wollte diesen Trend auch verstehen erstmal. Das ist was, wo man sich einfach viel tiefer reinarbeiten muss, weil es läuft oft so ab, du landest in Fortnite irgendwo und machst dich dann daran, dann findest du ein paar Waffen, das ist erstmal sowieso ganz wichtig, damit du dich überhaupt verteidigen kannst, dann sammelst du ein paar Ressourcen ein. Und dann kann man so ein bisschen rumexperimentieren, man ist vielleicht auch mal in einem Schusswechsel, wo man sogar mal gewinnt und dann aber ist es so, dass umso mehr sich der Kreis zusammenzieht und das Match voranschreitet, desto mehr wird ja sozusagen, wenn ja die besseren Spieler ausgesiebt, Entschuldigung, die schlechteren Spieler ausgesiebt, ja, und man ist dann irgendwann in der Situation, dass man da vor einer Person steht, man schießt auf die Person, obwohl man sie zuerst gesehen hat und dann macht die fupp, 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 fupp und baut so ein riesen Ding um sich auf und auf einmal ist da so ein riesen Turm und macht dich dann halt sofort platt, also da hat man dann als Anfänger erstmal keine Chance, man muss sich reinarbeiten. Und dann hat es aber doch so eine interessante Sogwirkung, die es entwickelt, sodass ich mittlerweile doch schon, ich habe schon zahlreiche Matches jetzt gespielt und habe es sogar mal auf Platz 2 geschafft. Nicht 1, aber 2.
Wie war das denn bei dir, beziehungsweise kannst du da was zu sagen? Wir haben ja viel bei Overwatch über toxische Communities gesprochen. Gibt es denn bei Fortnite überhaupt die Möglichkeit, also A, zu kommunizieren und wenn kommuniziert wird, wie hast du das bis jetzt erlebt?
Kommunikation ist möglich über, es gibt einen Global Chat, Text-Chat, den allerdings habe ich nie benutzt und ich weiß auch nicht, ob da viel los ist. Der ist eigentlich standardmäßig ausgeblendet. Und es gibt dann die Möglichkeit, im Team zu kommunizieren, also in einem Squad, in dem man sich befindet. Ich habe einige Male Squad-Spiele mit fremden Leuten online gemacht. Da hat keiner kommuniziert, was dem Squad-Spielen etwas entgegenläuft, weil man sich auch nicht wirklich abgesprochen hat. Man kann zwar dann so Marker setzen und sich auf der Karte sehen, sodass man versuchen kann, in der Nähe voneinander zu bleiben, aber so wirklich aktiv zusammengespielt habe ich dann nicht. Mit Fremden kommuniziert man in der Regel nicht. Wenn du so ein Solo-Match hast, gibt es keinen Voice-Chat. Die Community selbst ist meiner Erfahrung nach, auch wenn man jetzt Internetforen und Reddit und solche Dinge mit einbezieht, eine recht offenherzige. Ich habe da wenig Toxisches erlebt, was mitunter daran liegen kann, dass die Matches sehr, wie sagt man so, self-contained sind. Also die Matches machen in sich selbst Sinn, aber letztendlich gibt es gibt eine Person, die gewinnt, alle anderen verlieren sowieso. Das heißt, grundsätzlich ist es schon mal so, dass man in diese Matches reingeht mit der Idee, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mich gegen alle anderen 99 Spieler hier irgendwie jetzt durchsetzen werde. Und die erste Hälfte der Spieler ist sowieso, nach 2 Minuten sind es nur noch 50 Spieler. Ja. weil es natürlich Orte auf der Karte gibt, die heiß umkämpft sind. Und wenn das Match aber vorbei ist, dann wirkt sich das Match ja auch nicht weiter aus. Man kann dann vielleicht noch ein paar kosmetische Items freischalten und solche Geschichten, wenn man irgendwie Leute getötet hat oder gewonnen hat und sowas. Aber man hat keinen Progress. Es geht praktisch um nichts. Und ich glaube, deshalb ist die Community auch wesentlich offenherziger und weniger toxisch als bei Overwatch, wo man ja tatsächlich auch so einen Rank hat, den man irgendwie aufsteigen kann und solche Geschichten.
Ab wie vielen Jahren ist Fortnite?
Du, das weiß ich jetzt gar nicht. Ab 6 oder ab 12?
Ab 6?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, dass es ab 6 ist.
Ich könnte es mir schon vorstellen, dass es ab 6 ist, weil also die Gewalt ist sehr comichaft und insofern könnte ich mir das gut vorstellen.
Ich würde sagen, es ist ab 12.
Also suchst du gerade, oder was?
Ich gucke gerade.
Schau mal gerade nach. Weil, also es ist tatsächlich so, dass es gibt kein Blut, es gibt auch keine wirklichen drastischen Auswirkungen der Gewalt, sondern wenn man jetzt jemanden abschießt, dann zerploppt die Person so und die ganzen Items ploppen quasi raus, die die Person gesammelt hat. Ja? Aber es gibt keine wirklichen Darstellungen von Gewalt, abgesehen davon, dass man auf andere Figuren quasi schießt.
Ja, hätte ich auch mal vorher gucken können.
Was ist das Age-Rating? Soll ich mitgucken?
Wer schneller ist?
Fortnite USK.
Mal schauen, was die USK.
Mal schauen, was die USK sagt dazu. Oh,
ab 12.
Ab 12? Okay, ich habe es gerade nämlich noch nicht gefunden.
Es gibt einen Artikel auf Mein MMO. Den können wir mal verlinken. Viele Eltern fragen sich, sollte mein Kind Fortnite auf PS4, Xbox One und so weiter spielen dürfen? Wie hoch ist die empfohlene Altersfreigabe etc.? Und hier gibt es anscheinend auch ein paar noch Info, das ist ja ganz nett. Ich habe ihn jetzt noch nicht gelesen, aber das können wir mal verlinken.
Ja, genau, scheinbar ist es ab 12. Man muss natürlich dabei wissen, dass es mehr Probleme auch gibt, die man berücksichtigen muss, als die reine Gewaltdarstellung. Beispielsweise irgendwelche Suchtdynamiken, die sich entwickeln können. Aber auch die Möglichkeit natürlich, dass man mit anderen Personen dort in Kontakt tritt, was ich persönlich nie genutzt habe, aber was theoretisch möglich ist. Insofern, klar, muss man da ein Auge drauf haben, wenn das irgendwie Kids machen. Das war ja auch eine Sache, wo man irgendwie dann... Es gab ja so ein kurzes Aufflammen der Killerspieldebatte sogar aufgrund von Fortnite, weil auf einmal irgendwie sämtliche Kinder auf ihren Smartphones und Tablets ständig Fortnite gespielt haben und Eltern sich Sorgen gemacht haben.
Ja, kann ich nur empfehlen. Selber mal mitspielen, drüber reden.
Genau. Und ich würde auch sagen, wir machen jetzt mal, das waren jetzt ein bisschen meine persönlichen Eindrücke und das hat auch uns so für das Thema so ein bisschen aufgewärmt. Wir wollen aber erst ja noch einen Blick in die Presseschau werfen und dann gehen wir zum Thema der Woche über, wo wir nochmal etwas detaillierter über Battle Royale sprechen und auch so ein bisschen versuchen, da mal tiefer analytisch einzusteigen.
Das ist uns, glaube ich, tatsächlich noch nie passiert, dass wir in der Spielewoche so viel über sowas gesprochen haben und dann gesagt haben, da können wir jetzt eigentlich nicht weiter diskutieren, sondern wir machen jetzt nochmal kurz einen Break. Es kommt quasi gleich der Presseschau-Break. Und dann sprechen wir wieder darüber, was wir vorher schon besprochen haben. Ist ganz lustig, finde ich interessant.
Ja, jeder Cast ein Abenteuer. Jetzt werfen wir einen Blick in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1.
Stefan, wir haben vorhin übers Wetter geredet. Es ist heiß. Es ist heiß und es bleibt heiß und trocken. Weißt du, wo es auch heiß und trocken ist?
In der Sahara.
Und in welchem Land?
In, verflucht.
Genau, verflucht ist das richtige Thema. Wir waren auch schon mal bei einer Escape-Tour zu, nämlich aus diesem Land.
Dem Fluch des Ra, Ägypten?
Genau, Ägypten. Und was spielt auch in Ägypten? Assassin's Creed.
Wow. Können wir bitte kurz eine Sekunde für diese Überleitung einmal kurz applaudieren? Hervorragende Arbeit.
Habe ich mir lange Gedanken
gemacht. Am Schreibtisch vorher ausgedacht. Wie kriege ich ihn dazu, Ägypten zu sagen?
Ja, ich hatte so eine Mindmap mit so verschiedenen Dingen,
genau,
die so ablaufen. Ja, aber Ägypten, was nämlich auch zum Thema Arbeit passt, für die pädagogische Arbeit gibt es freundlicherweise von Stefan Schölzel auf der Seite Digitale Spielewelten das läuft unter dem Begriff Methode, also ich würde sagen, wenn man halt pädagogisch arbeitet, zum Beispiel in der Schule, schaut man ja nach didaktischen Methoden für seinen Unterricht und da ist diese Seite halt ein medienpädagogisches Sammelsurium, würde ich es jetzt mal nennen. Der Artikel nennt sich dann auch einfach nur, oder die Methode nennt sich dann auch einfach nur Assassin's Creed Erkundungstour, darum geht es nämlich. Datum kann ich nicht dazu sagen, es ist aber als neu markiert. Also
der ist diese Woche erschienen, also das weiß ich tatsächlich. Ich habe den Artikel ja zugesandt und ich habe den auf Twitter entdeckt, von auch jenem Autor gepostet, und das war jetzt irgendwie vor 3 Tagen oder sowas.
Genau, ist also aktuell, und was er macht, ist, dass er uns kurz die Assassin's Creed Origins Erkundungstour vorstellt. Da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ist, glaube ich, auch relativ bekannt für die Leute nochmal, die es vielleicht nicht kennen. Man kann eben bei Assassin's Creed Origins einen Modus runterladen, quasi einen frei von Konflikten-Modus, einen Erkundungsmodus, wir hatten das auch schon mal irgendwie anders genannt.
Also die Spielmechanik wird ganz stark reduziert und es gibt eigentlich, also die Erzählung auch so, dass man sich frei in dieser Welt bewegen kann und die unterschiedlichen Artefakte und die Architektur dieser Welt erkunden kann und Erklärungen dazu bekommt.
Genau, also er hatte es hier auch zusammengefasst, er hat mir ja die Arbeit schon abgenommen, ich muss es ja nicht formulieren. Spielwelt frei erkundbar, ohne Konflikte und Spielinhalte, also es geht dann wirklich nur um die Spielwelt und man kann dort eben frei erkunden mit einer frei auswählbaren Spielfigur. Also man muss dann auch nicht mehr Bayek, dem Protagonisten von Assassin's Creed Origins, spielen, sondern kann auch einen römischen Legionär oder als Julius Caesar durch die Gegend laufen und da dann eben die verschiedenen Orte erkunden oder eine Tour mitmachen. Das sieht dann so aus, dass man so eine goldene Linie auf dem Boden hat und dieser dann halt hinterherläuft und verschiedenen Punkten diese dann abläuft. Die Touren sind immer so ungefähr 5 bis 30 Minuten lang und es gibt 75 Touren. Das Ganze ist verfügbar seit 2018, seit Februar, und man hat es kostenlos mit dazu bekommen, wenn man das Hauptspiel bekommen hat. Man konnte es aber, soweit ich das gesehen habe, auch einzeln erwerben. Ich habe jetzt leider nicht die produktive Vorarbeit gemacht und geguckt, was das dann kostet. Genau, aber man kann es auch einzeln erwerben, wenn man das Hauptspiel nicht haben möchte. Erklärt werden historische Kontexte, Zusammenhänge und, was ich besonders positiv finde und was er auch als Vorteil herausgearbeitet hat, an welchen Stellen nämlich die Designer des Spieles Kompromisse gemacht haben, also wo dann wird einem dann, also man kann sich das vorstellen, man kommt an einen Torbogen, da kriegt man was über den Torbogen erzählt oder über ein historisches Ereignis, und dann wird dann nicht gesagt, das war jetzt so und wir haben das so gemacht, sondern wo zum Beispiel auch gesagt hat, hier haben wir was geändert. Es lässt einen also auch so ein bisschen in den auf die Hinterbühne von Assassin's Creed steigen. Ich sage jetzt noch 2, 3 Worte zum Vorteil und Nachteile. Und dann kommen wir auch gleich schon zu der Nummer 2. Also Vorteile daran für den Unterricht ist Besuch der Orte und Zeiten, glaubwürdige Grafik, Liebe zum Detail, Wert auf Authentizität. Kompromisse werden, wie gesagt, nicht verschleiert, sondern dargestellt. Die Adlerperspektive und der Fotomodus bieten sehr schön die Möglichkeit für Dokumentationen, also dass Schüler dann auch zum Beispiel dieses nutzen, um dann vielleicht später eine Mappe zu erstellen oder eine Clipshow für einen Vortrag und so weiter, so habe ich mir das vorgestellt. Nachteil, es werden halt tatsächlich 2000 Jahre abgedeckt, konkrete Abfolge von historischen Ereignissen oder Konflikten ist nicht immer gegeben, aber auch hier Obacht, es wird darauf hingewiesen, was ich auch aus einer medienpädagogischen und nicht quasi nur für den Geschichtsunterricht eine sehr positive Geschichte finde, dass da auch klar wird, wo Spiele nicht immer die Wahrheit erzählen, dass da einfach ein kritisches Denken entwickelt wird. Hardware ist natürlich ein Problem, wenn man das in der Schule einsetzen möchte, braucht man einen leistungsstarken PC.
Oder eine PS4.
Oder genau, eine PS4, aber auch die ist nicht immer, wenn du dich an Schulen erinnerst, gab es noch eine PS1, ich glaube nicht. Wobei ich sagen würde, es gibt da durchaus Schulen, die sind weiter voran. Aber
das auch auf einem Overhead-Projektor.
Aber da schlägt er halt vor, bring your own device. Also, dass man dann vielleicht entweder der Lehrer bringt seine, ich zum Beispiel würde dann einfach meine PS4 mitbringen. Problematisch ist natürlich auch, Spiel kostet 60 Euro, aber ich meine, Anschaffung für einen Unterricht, 60 Euro, kann man dann auch mal machen. Und Obacht, noch ein letzter Punkt. Das Hauptspiel hat natürlich die USK 16 erhalten, und wenn du das jetzt in einer entsprechenden Klasse durchführst, wo du nicht alle Spieler hast, die 16 sind, dann musst du darauf achten, dass diese nicht die Tour verlassen. Das fand ich so ein schönes Bild, dass sie dann eigentlich unterwegs sind und dann so ein bisschen die Problematik da ist, dass man immer gucken muss, na, du hast aber die Tour verlassen, ich hab's genau gesehen, du hast das erste Level gespielt. Also da hätte ich halt, das hat er jetzt nicht mit aufgeführt, aber jetzt noch als letzten Punkt von mir, ich könnte mir vorstellen, dass das Problem bei diesem Spiel ist, dass viele dann sagen, ah, ich habe jetzt aber Bock, eigentlich Assassin's Creed zu spielen, lass mich mit dem ganzen Hintergrundgedöns, dass da eigentlich das so ein bisschen kontraproduktiv wird, weil man die Kids dann so ein bisschen teast mit, hey, ist Assassin's Creed, aber ihr dürft halt nur den Discovery-Modus spielen.
Aber vielleicht kann man das ja auch so machen, dass man sagt, man nimmt tatsächlich eine PS4 beispielsweise oder einen PC, stöpselt den natürlich an einen Projektor an und dann wechselt man sich irgendwie durch und dann hat man sozusagen die Übersicht, wer was macht quasi, weil immer nur eine Person gleich eine Person simultan quasi spielt und hat dadurch ein bisschen mehr Überblick und dann kann man, okay, es wird hier die, oder man gibt es den Leuten als Hausaufgabe, aber das ist auch schwierig. Nee, das ist schwierig,
dann
das geht nicht.
Dann müssen es die Eltern kontrollieren, ja, ja, und du würdest nicht dann Spiele, die ab 16 sind, Kindern in die Hand drücken, da hast du schon ein Problem nicht bei der, ja, Weitergabe. Und wenn du es gerade schon ansprichst, ich habe mir das halt nur als Video angeguckt, weil ich das nicht besitze aktuell. Muss ich mir wieder besorgen. Ich fand es als Video doch sehr langweilig, diese Touren mit anzuschauen, wo ich glaube, ein großer Gewinn daran ist halt tatsächlich dann dort rumzulaufen und dann auch nochmal sich Gebäude und andere Sachen anzuschauen oder wirklich auf freie Faust zu erkunden und zu Plätzen zurückzukehren, wo man im Hauptspiel schon mal gewesen ist.
Auf freie Faust? Auf eigene Faust oder Freischnauze?
Das sollten wir aufschreiben. Wir,
ja, brauchen auch, so auch eine blinde Kuh findet mal ein Korn.
Trotzdem habe ich das gerade gesagt. Okay, okay, ich würde sagen, so viel zu Assassin's Creed. Darüber haben wir auch eigentlich schon genug geredet. Aber hier ging es ja um den Discovery-Modus. Ich kann Pädagogen nur ermutigen, sowas auch mal auszuprobieren.
Nummer zwei. Du hast noch einen zweiten Artikel dabei, Tobi. Genau. Weil den dritten, den ich dann habe, der führt uns auch wieder direkt zum Thema der Woche. Deshalb machen wir jetzt deine beiden erstmal hintereinander.
Genau. Nummer zwei. Der zweite Teil in unserer wunderschönen Trinitas der Presseschau hier ist nämlich erschienen auf Eurogamer am 19.07.2018. Geschrieben wurde er von Chantal Stewart-Jones und er trägt den wunderschönen Namen What It's Like Being a Low-Level Streamer. Man kann sich jetzt schon denken, es geht also um Personen, die eben nicht, wie zum Beispiel, hier wird nämlich von ihr beschrieben, der auserwählte Tyler Ninja Blevins zum Beispiel, der Obacht, ich habe es heute mit Obacht, Obert, aber hier, Obacht, 500 US-Dollar, rat mal, in welchem Zeitraum?
Eine Minute.
Mit dem Spielen von Fortnite auf Switch.
Ach so, Tyler One müsste das sein.
Ja, wie viel, also in welchem Zeitraum er diesen Betrag macht?
Eine Minute.
What?
500 US-Dollar?
Ja.
Oder
nee, 500.000.
Ach, 500.000?
Entschuldigung, eine halbe Million US-Dollar.
Ach so,
das ist klar,
okay, Robert. Eine halbe Million, sorry, US-Dollar Fortnite spielen. Würde ich sagen, das dürfte ungefähr eine Woche dauern.
Ja, knapp. Ich fand es trotzdem krass. Jeden Monat macht er eine halbe Million. Gut, da kommen Steuern und so weiter mit dazu, wahrscheinlich. Und ich habe mir jetzt nicht seine Bilanz angeschaut, aber.
Ach, das ist aber gar nicht der Tyler One. Weil dieser Tyler One, dieser kontroverse Streamer,
nee,
der
Tyler Ninja Blevins.
Okay, heißt, genau. Das ist, über den haben wir schon mal im Podcast, yeah, auch gesprochen. Das ist so dieses Streaming-Vorbild der Fortnite-Community.
Ja. Aber das Spannende ist jetzt, dass sie eben gerade nicht über diese Figur spricht. Ich finde nämlich ja auch, dass man schon, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, schon sehr viel über diese Personen erfahren hat, die da erfolgreich sind, sondern sie macht mal den Blick nämlich auf junge Twitch-Streamerinnen, Entschuldigung.
Also nur auf weibliche Personen.
Nee, auf eben eine. Also sie,
ach so, auf eine
stellt
Person,
quasi eine Person biografisch heraus. Ich finde, es ist aber so ein bisschen archetypisch für auch alle anderen. Es hat jetzt an dieser Stelle in Anführungszeichen den Vorteil, dass dadurch, dass sie eine weiblichere Streamerin darstellt, dass eben auch solche Geschichten wie Anfeindungen aufgrund des Geschlechts auch thematisiert werden,
ja, ja,
können. Nämlich anders als bei zum Beispiel diesem Tyler Ninja Blevins ist es nämlich für den Großteil der restlichen Streamer eben nicht so, dass sie geschaut werden oder gar dafür bezahlt werden für ihre Leidenschaft. Und da an der Stelle stellt sie das dann eben einmal heraus, wie da so die Lage von der Person ist. Also diese Admiral Peach wird hier vorgestellt. Ihren richtigen Namen hat sie jetzt, glaube ich, nicht mit dabei geschrieben. Jedenfalls habe ich ihn auch nach Suchen nicht gefunden. Diese ist 29 Jahre alt, ein ARK-Fan und hat auf Switch 20 regelmäßige Zuschauer und gerade mal in Anführungszeichen 1000 Abonnenten. Für sie ist nämlich zum Beispiel das Streamen durchaus ein schweres Unterfangen. Also sie streamt zum Beispiel im Juni 93 Stunden, hat einen Teilzeitjob und auch noch eine Beziehung. Und wenn wir da an Streamer denken, dann denken wir natürlich auch immer an Leute, die schon immer gespielt haben. Auch da hatte sie eine ganz andere Situation, nämlich seit ihrer Geburt in Indien ist sie mehrmals umgezogen, hatte dann erst sehr spät eine eigene Spielekonsole, die hat dann auch nicht lange gehalten und so weiter. Es war alles nicht so leicht. Trotzdem ist halt so die Liebe fürs Spielen in der Jugend entstanden, auch wenn sie das jetzt nicht ganz so exzessiv, wie man sich das halt immer vorstellt. So, die haben schon immer gespielt und schon immer nur gespielt, sondern dann war das halt anders. Und die Liebe zum Spielen ist dann erst wirklich während des Studiums und in so einer, ich habe das jetzt verstanden, als Praxisphase, also so Arbeitszeit wieder entstanden, weil sie da gemerkt hat, oh, ich habe da eigentlich Spaß dran. Sie ist inspiriert gewesen von anderen YouTube-Kanälen, von deren Kreativität und, Zitat, wollte ihre eigene Geschichte der Welt erzählen. Also sie hat einfach gesehen, da sind Leute, die sind aktiv, ich will das auch und ich möchte gerne meine Geschichte auch mit der Welt teilen. Aufgrund der Tatsache, dass sie da am Anfang sehr stark auch mit Leuten aus den USA und so weiter kooperiert hat, musste sie dann nachts streamen. Sie beschreibt dann zum Beispiel auch, hier auch nochmal Zitat, dass sie ihren Partner kaum zu Gesicht gesehen bekommen hat, dann: "We would say hello at breakfast and that was pretty much it for a long time. It was really bad." Also da hat dann auch das Beziehungsleben darunter gelitten und erst nach einer Urlaubsreise hat sie dann was verändert. Mittlerweile hat sie klar definierte Zeiten, zu denen sie streamt, klare Bettgeh-Aufgeh-Zeiten, also einen sehr strikten Zeitplan, den man sich vielleicht eher von Managern vorstellt. Und neben technischen Schwierigkeiten, das wäre jetzt mein letzter Punkt, wie zum Beispiel dem Ausfall der Maus bei ihrem ersten Stream und den daraus resultierenden Hänseleien wie "Dead Battery Mouse Girl" war dann als Hashtag die ganze Zeit unterwegs, ist die Anfeindung aufgrund ihres Geschlechts ausgesetzt, die sie da immer wieder widerfährt und auch da schon zu einer Pause geführt hat, aber sie führt das weiter fort. Also wenn man es gerade nochmal zusammenfasst, es ist halt als kleiner Streamer schwierig, weil man hat sehr wenige Zuschauer, man ist nicht ausschließlich dafür quasi bezahlt oder aktiv, wenn man überhaupt bezahlt wird. Man hat als Frau noch zusätzlich die Problematiken, dass man eventuell nicht ernst genommen wird oder dann auch noch irgendwie Anfeindungen ausgesetzt ist. Und du bist natürlich, das kam jetzt hier nicht drin vor, aber du bist natürlich in einer harten Konkurrenz. Es wollen natürlich sehr, sehr viele eben an diesen Punkt kommen, wo man dann halt auf einmal 500.000 Dollar im Monat
oder überhaupt
verdient.
Irgendwas damit tatsächlich klar verdient. Das ist ja schon auch ein Zeichen von Anerkennung. Klar, die Views sind wichtig, die Kommentare sind sehr wichtig, dass man merkt, da sind man podcastet in unserem Falle oder man streamt jetzt nicht ins Nirvana hinein, ja, und da meldet sich irgendwie Buddha zu Wort, sondern man hat tatsächlich auch irgendwie eine Form von Call und Response. Ich sage etwas in einem Podcast oder in einem Stream oder in einem Let's Play und Leute reagieren darauf. Das ist eine wichtige Erfahrung und zugleich ist es aber auch so, dass natürlich eine Form von finanzieller Entlohnung in diesem Sinne auch zeigt, hey, das fällt irgendwie auf fruchtbaren Boden, Leute interessieren sich dafür. An diesen Punkt zu kommen ist wahnsinnig schwer und vielleicht können wir irgendwann auch nochmal eine Folge machen, wo wir genau über sowas spezifisch sprechen, vielleicht auch mal eine Person einladen, die das halt geschafft hat, das zu tun und dann so ein bisschen Tipps geben können auch.
Ja, was ich halt bei solchen Geschichten immer wieder schwierig finde, also sei es jetzt irgendwie Streaming, sei es Musikkarrieren und so weiter, es werden immer die Geschichten erzählt von den Leuten, die es geschafft haben. Und dadurch wird immer so ein Mythos aufgebaut von, so kann es funktionieren, aber eigentlich, und dass es funktioniert. Aber ich finde, es ist eigentlich, ich würde ganz gerne mal was machen, was sich, in Frankfurt gibt es zum Beispiel das aus der Startup-Szene. Startup ist ja auch sowas, ja, und dann haben wir es geschafft und so weiter, das war so toll. Und aber eigentlich gehen irgendwie, ich glaube, 50% aller Startups relativ schnell pleite. Aber da gibt es in Frankfurt was, das nennt sich Fuck-Up-Night. Das ist jetzt nicht meine Wortwahl, aber das nennt sich so, weil da Leute darüber erzählen, wie sie es halt, also wie sie fucked up, also wie sie es halt versaut haben. Ich würde eigentlich ganz gerne mal ganz viele Leute einladen, die dann sagen, ey, das war super schwierig und macht's nicht und es war, dass man die Problematiken und so weiter da, dass man mal das Gesamtbild. Deswegen fand ich den Artikel auch super interessant. Irritiert hat mich halt tatsächlich so dieses, sie muss einen Teilzeitjob haben, damit sie das finanziert, so, also von wegen, als wäre das jetzt irgendwie was Besonderes, dass sie halt einen Teilzeitjob hat, das ist so, sie kann nicht davon leben, so normalerweise hätte man früher erwartet, neben ihrem Teilzeitjob streamt sie, so, dass das jetzt so das Nebenwerk, das muss sie jetzt noch machen.
Ja, weil das ist ja ihr eigentlicher Traum.
Und ja, klar.
Ich finde das auch eigentlich, Traum ist in diesem Falle vielleicht ein guter Begriff, denn das, was du gerade beschreibst, ist ja letztendlich die Dynamik, die auch hinter einem American Dream steht, wo man die Erzählungen bekommt von den Leuten, die es geschafft haben, vom Tellerwäscher zum Millionär zu kommen und dann Leute irgendwie anfangen, auch da, also daran zu glauben, davon zu träumen, das ebenfalls zu schaffen, was sie sozusagen ja auch bei der Stange hält und sie davon abhält, in irgendeiner Form widerständig oder aufständig zu sein, in diesem Sinne. Und das ist ja ähnliche Form, die bei den Streamern so stattfindet, dass man quasi ständig annimmt, du musst dich nur irgendwie so und so verhalten und musst dann nur alles richtig machen quasi, dann kannst du es auch schaffen, wenn du dranbleibst. Das ist vielleicht eine Motivation, die irreführend sein kann und die auch viele Leute zur Verzweiflung bringt.
Ja, aber also mit American Dream triffst du es halt, weil es ist halt von irgendwie von, also sie hat jetzt auch keinen schlechten Job, sie arbeitet da anscheinend in der Klinik, aber ich finde halt, das ist halt an der Stelle eine starke ideologische Lüge, die da halt aufgebaut wird, von wegen jeder kann es schaffen. Das ist ja auch das Erfolgskonzept an der Stelle von YouTube, dass halt jeder dann da seinen Stuff reinstellt, um irgendwie es vielleicht dann mal zu schaffen. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so, diese, ja, wir sind hier eine freie Community und so weiter, sondern die Leute versuchen, also klar gibt es auch die Leute, die das einfach aus Spaß machen, aber es gibt einen sehr starken Drang danach irgendwie, wir wollen es jetzt auch schaffen und dass die Leute schon immer darauf schielen und dass YouTube das ja auch befeuert, indem sie solche Figuren wie PewDiePie oder sonst was auch immer weiter unterstützen. Die sind ja auch in entsprechenden Förderprogrammen drin.
Und wie diese ideologische Lüge, wie du es gerade schön genannt hast, diese Idee von jeder kann es schaffen, sich vielleicht auch in einem Titel wie Fortnite oder im Genre der Battle Royale-Titel überhaupt wiederfindet, darüber sprechen wir jetzt gleich im Thema der Woche. Zunächst aber habe ich ein kleines Interlude mitgebracht. Es handelt sich dabei um ein kleines Klavierstück, das ich vor 2 oder 3 Tagen überhaupt erst geschrieben habe. Und das spiele ich euch jetzt mal vor. Und danach tauchen wir dann ein in das Thema der Woche. Das war ein kleines Interlude, präsentiert von Stefan Heinrich Simond.
Nee, war schön.
Dankeschön für diesen minimalen Applaus.
Ich wusste nicht, was du jetzt von...
Ein Höflichkeitsapplaus.
Ich wusste nicht, was du von mir willst. Also ich fand das echt schön, aber...
Und der bringt uns nun mehr in das Thema der Woche, das da lautet, die Philosophie von Battle Royale. Wir hatten ja gerade schon von der ideologischen Lüge des American Dreams gesprochen, der sich hier vielleicht auch widerspiegeln mag, aber ich würde gerne einsteigen über einen Artikel, den ich mitgebracht habe, der eigentlich für die Presseschau vorgesehen war, jetzt aber dann das Thema der Woche einleiten wird. Es handelt sich dabei um den Artikel mit dem Titel Last Hype Standing. Eine kurze Geschichte moderner Spieletrends und wieso gerade alles royal ist. Von Johannes Alvarez auf spielkritik.com. Ebenso wie wir es in dieser Folge ja machen wollen, dreht sich der Artikel von Johannes Alvarez um das Phänomen der Battle Royale-Spiele und er stellt zuerst mal den Hype, den wir vorfinden, mit einigen Zahlen heraus. Zu Fortnite hier. Es gibt mittlerweile 125 Millionen Fortnite-Spieler. Mehr als 40 Millionen Spieler und SpielerInnen an dieser Stelle, sei natürlich unterstrichen, jeden Monat. Der geschätzte Umsatz im Mai diesen Jahres beträgt über 300 Millionen US-Dollar.
Und die iOS- und Android-Versionen von Fortnite haben 90 Tage nach dem Release 100 Millionen US-Dollar eingespielt. Das alles muss man unterstreichen hier. Bei einem Free-to-Play-Konzept, das, und jetzt bewege ich mich etwas weg vom Artikel hier gerade, sondern das sind jetzt meine eigenen Eindrücke, in Fortnite sehr fair umgesetzt ist. Es gibt also keine Lootboxen, es gibt Dinge, die man kaufen kann, die in irgendeiner Form das Spiel beeinflussen würden, sondern man ist in der Situation, dass man in Fortnite zu Beginn eine zufällige Figur zugewiesen bekommt und diese dann individualisieren kann. Durch Spielfortschritt geht das sehr langsam. Ich bin mittlerweile auf Level 20 und habe wirklich nur sehr wenig freigeschaltet. Also kann man sich mal einen alternativen Rucksack aussuchen oder einen alternativen einfarbigen Fallschirm oder sowas. Aber ansonsten wirklich nicht viel. Der Fortschritt ist langsam, aber ist auch nicht notwendig, weil er nichts am spielerischen, auf der ludischen Ebene verändert. Wenn wir zunächst erstmal einen Blick darauf werfen, und das macht Johannes Alvarez, auf die Entstehung von Battle Royale-Spiele, dann verfolgt er diese zurück zu Minecraft. Er sagt also, dass Minecraft bereits einige Eigenschaften aufwies, die mittlerweile ein selbstverständlicher Teil dieses ganzen Battle Royale-Hypes sind. Es handelte sich dabei auch um ein MMO-Survival in einer recht offen gehaltenen Welt und auch das Prinzip des Early Access war bereits vorhanden bei Minecraft. Es kam dann als im zweiten Schritt DayZ, ja, also das war eine recht renommierte Mod für Armed Assault 2, die sozusagen diese Entwicklung etwas vorangetrieben hat. Der zentrale Konflikt verschob sich. Es ging nicht mehr um einen Konflikt wie bei Minecraft zwischen Spieler und Welt, sondern zwischen Spieler versus Zombies. Ja, in DayZ waren vor allem die anderen Spieler eine große Gefahr und die Zombies eigentlich eher so eine Art Umweltbedingung, die sozusagen diesen Konflikt verschärft haben. Er sagt außerdem, Zitat, was wir hier außerdem schon sehen konnten, dass erstens zufällige platziert werden an einem Punkt auf der Karte, wir sprechen hier von DayZ, die zweitens Notwendigkeit der Erkundung und Ausbeutung der Spielwelt für den eigenen Vorteil gegenüber seinen Mitstreitern, sowie das drittens vorsichtige und entschleunigte Durchstreifen der Spielwelt sowie der Zwang zu taktisch geschickten Konfliktlösungen. Zitat Ende. Es kam dann also den entscheidenden Funken des Battle Royale. Der entstand dann, als der japanische Autor Koshun Takami einen Roman veröffentlichte, beziehungsweise der gleichnamige Film erschien im Jahre 2000 mit dem Titel Battle Royale. The Hunger Games war dann sozusagen, beziehungsweise die Tribute von Panem, die westliche Adaption dieser Erzählung, die dann auch nochmal mit einigen anderen Elementen versehen wurde. Und letztlich ist es dann so, wenn man das jetzt mal schnell vorspult, ist 2017 dann PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, basierend auf der Mod Arma 2, oder auf einer Mod für Arma 2 erschienen und hat recht beeindruckende Zahlen geschrieben. PUBG war im März 2018 das finanziell dritterfolgreichste Spiel auf Steam aller Zeiten und Fortnite knüpfte schließlich an den Erfolg von PUBG an, übertraf das Vorbild binnen kürzester Zeit. Und man muss dazu sagen, natürlich hatten wir vorhin schon angesprochen, eigentlich war Fortnite ein eher mäßig erfolgreicher Koop-Titel, bis dann sozusagen diese Battle-Royale-Dynamik hinzukam. Das war sozusagen erstmal ein kurzer Überblick über die Entstehungsgeschichte dieses Battle-Royale-Genres, das uns heute so allgegenwärtig umfängt und auch stets weitere Titel ja hervorbringt, die wir jetzt hier nicht angesprochen haben bislang. Alvarez stellt anschließend auch noch einige Punkte heraus, denen wir uns jetzt gleich auch nochmal im Detail etwas widmen können. Er sagt, zu Battle Royale gehört eine gewisse Spannungskurve, die aus dem Spielprinzip resultiert. Sozusagen eine Dramaturgie, die diesem Genre zu eigen ist. Er sagt aber auch, Fortnite und andere Battle Royale-Titel eignen sich perfekt für das Streaming. Zitat. Zudem bietet Fortnite, und damit schlagen wir den finalen Bogen zurück zu Minecraft, ein, wenn auch simples Crafting-System, welches das Repertoire der kreativen Handlungsmöglichkeiten nochmal um ein Vielfaches erweitert. Die comichafte Optik, das kostenlose Modell und die Tatsache, dass sich hier irgendwie alles nochmal bunter, schneller und actionreicher abspielt, erklärt die potenzierte Massentauglichkeit von Fortnite. Zitat Ende. Diesen enormen Erfolg von Fortnite begründet Alvarez auch anhand folgender Aspekte. Fortnite eignet sich hervorragend für Online-Inszenierungen, also für das Streaming, aber auch für das Teilen des Jubels in den sozialen Medien. Wenn man tatsächlich mal gewonnen hat, ja, sich da durchgesetzt hat, dann ist es natürlich ideal, dass man dann irgendwelche Screenshots macht oder kleine Videos veröffentlicht und das teilt. Zitat, das Teilen von Siegesgeschichten und sonstigen virtuellen Erlebnissen im Spiel fungiert hier sogar als Gratiswerbung für die entsprechenden Titel. Die überglücklichen Postings der siegreichen Erstplatzierten wirken als Einladung an all jene, die ihre Battle Royale-Erfahrungen noch vor sich haben und vermittelt dem Rest eine inspirierende Botschaft in Anlehnung des American Dreams. Schau hier, ich habe es geschafft und auch du kannst es schaffen. Zitat Ende. Das ist genau der Punkt, Tobi, den wir ja gerade auch gemacht haben. Außerdem haben Spieler hier das Gefühl, Teil einer größeren Welt zu sein. Wenn man sich in einem Battle Royale-Titel befindet, dann ist es so, dass es immer eine Soundkulisse gibt, die dich eigentlich allgegenwärtig umfängt. Du hörst Schüsse in der Ferne zum Beispiel. Du weißt, es sind andere Leute da. Das simuliert eine gewisse Welt, die größer ist als du selbst. Und zuletzt stellt Alvarez auch noch heraus, dass mit den kommenden Titeln wie Battlefield 5 und auch Call of Duty Black Ops 4 größere Produktionen auf diesen Battle Royale-Hype aufspringen werden. Ja, das ist ja jetzt auf der letzten E3 waren das ja einige Ankündigungen, wo man also feststellen konnte, das wird durchaus zur Kenntnis genommen, auch von großen Publishern, von großen Entwicklerstudios, die jetzt auf ähnliche Prinzipien setzen, um ihre Multiplayer-Titel aufzufrischen. Das war der Artikel soweit.
Ja.
Hast du zugehört überhaupt?
Ich habe den Artikel schon mal gelesen und ich habe den hier gerade offen und gleichzeitig nochmal mit durchgelesen. Ich war nur gerade überlegen, wo wir da jetzt am besten ansetzen. Wir hatten ja vorhin schon mal, da habe ich quasi so ein bisschen mein Pulver schon verschossen, dass ich ja darauf hingewiesen habe. Aber ich habe mir auch bei diesem Spiel, beziehungsweise bei dem Artikel, das Spiel habe ich ja jetzt leider noch nicht gespielt, weil ich konnte es nicht installieren.
Ich muss mal was ins Mikrofon und...
Marble, alter Mann. Das war so ein Gedanke, auf den man einsteigen könnte, so was sagt das über unsere gesellschaftliche Verfasstheit aus, dass gerade das jetzt so viel Spaß macht. Wobei ich dabei auch vorsichtig wäre, dass irgendwie so weiß ich nicht, mit so einer marxistischen Brille oder mit so einer soziologischen Brille direkt irgendwie zu sehen und zu sagen, ja, da sehen wir eindeutig, wir haben hier die ideologische Lüge des American Dreams und den Neoliberalismus, jeder gegen jeden und am Ende bleibt nur noch einer stehen und so weiter. Würde ich natürlich, also kann man wunderbar, zumindest man kann es als Metapher nutzen. Ob das wirklich ein Indikator dafür ist, dass wir dass quasi das so angekommen ist bei den Leuten und dass sie das darin dann quasi ausleben, also so ein bisschen den Arbeitsalltag und dessen Strukturen auch schon ins Privatleben übertragen und sich dort ähnlich verhalten. Das ist so ein Punkt. Auf der anderen Seite würde ich aber auch tatsächlich sagen, ich glaube, es ist einfach ein gutes Spielprinzip, um einen leichten Einstieg zu haben, also es ist relativ klar, wie es funktioniert, es ist ein Shooter, der funktioniert, es ist lustig und was mir vorhin noch aufgefallen ist, es ist halt ab 12. Es ist halt dahingehend auch ansatzweise family-friendly oder halt massentauglich, im Gegensatz zu vielleicht früher einem, wenn es da schon Streams gegeben hätte, wobei es gab, glaube ich, man konnte mal im Fernsehen auf RTL 2, ich glaube, es könnte sogar bei Giga noch gewesen. Nee, es war dann nicht RTL 2. Aber auf jeden Fall gab es mal im Fernsehen gab es mal eine Übertragung von einem Counter-Strike-Match. Das war total irritierend. Aber damit hättest du ja hier auch Probleme. Und das ist ab 12. Da kann man auch nur sagen, ja, okay, die Kids, die spielen das. Und jetzt gucken sie sich ihren Lieblingsplayer an, Let's Player an. Der flucht auch nicht. Können sie mal machen.
Ja, ich würde gerne erstmal vielleicht eine spieltheoretische Perspektive darauf anwenden.
Das weil ich glaube, ist sowieso gut als Game Studies Podcast. Ja,
weil ich glaube, das hilft uns tatsächlich auch ein bisschen diese vielfältigen Dimensionen von Battle Royale Titel zu verstehen. Wir können das gerne am Beispiel von Fortnite machen, einfach weil es das größte im Moment und das populärste ist. Aber diese spieltheoretischen Überlegungen treffen eigentlich auf alle Titel zu, die dieses Prinzip anwenden. Auf PUBG trifft es zu, aber auch auf viele weitere. H1Z1, Radical Heights kam zuletzt, Realm Royale und was es nicht alles noch gibt. Es gibt so viele weitere Battle Royale Titel, die momentan wie Pilze aus dem Boden schießen. Und dazu vielleicht mal ein paar Überlegungen, oder sagen wir es mal so, ein Argument. Ich nenne es das Roger Calois-Argument. Battle Royale ist als Spielkonzept so erfolgreich, weil es verschiedene Dimensionen des Spiels in sich vereint. Ich beziehe mich dabei auf Roger Calois, der als französischer Spieletheoretiker in seinem Werk Die Spiele und die Menschen von 1960 vier Typen des Spiels unterscheidet. Ja, also damals waren Computerspiele noch ganz, er hat sich noch gar nicht um Computerspiele großartig geschert, ja, sondern es ging einfach nur um Formen des Spieles. Und er unterscheidet folgende vier Typen, die hatten wir auch schon mal, kamen auch schon mal bei uns im Podcast häufiger vor. Er unterscheidet erstens Argon, den Wettkampf. Zweitens Alea, das Glücksspiel. Drittens Illinx, den Rausch. Und viertens Mimikry, die Nachahmung bzw. das Schauspiel. Und mein Argument wäre jetzt, dass die ersten drei Typen, Wettkampf, Glücksspiel und Rausch, allesamt von Battle-Royale-Titeln bedient werden. Und wenn wir uns das einzeln anschauen wollen, dann werfen wir zuerst mal einen Blick auf Argon, auf den Wettkampf. Ja, das ist ja das, was wir auch schon herausgestellt haben mit dieser ideologischen Lüge, mit diesem jeder kann es schaffen. Es handelt sich erstmal um eine große Anzahl von Spielern, die um einen Sieg kämpfen. Eigentlich ein traditionelles Spiel, was sich irgendwie auf die Gladiatorenkämpfe irgendwie zurückverfolgen lässt im alten Rom. Ja, auch irgendwie um etwas, das sich in der menschlichen Kulturgeschichte im spielerischen Kontext immer wieder findet. Die WM. Ja,
ja, klar.
Ein Ereignis, bei dem so viele Teams gegeneinander antreten. Letztendlich kann nur eines gewinnen. Das trifft hier bei Battle Royale Spielen wahlweise auf einzelne Spieler bzw. Spielerinnen. Oder auf halt Teams und Squads zu, die eben genau diesem Prinzip folgen. Und die wichtige Eigenschaft dabei ist, bei dem Argon, Calois zufolge, die Spieler können sich durch Training verbessern. Ähnlich wie in den Souls-Titeln, die ja auch einen großen Erfolg derzeit feiern, ja, von From Software, gibt es kaum Tutorials. Der Einstieg ist verdammt schwer in so einen Battle-Royale-Titel. Sei es PUBG oder sei es Fortnite. Am Anfang wird gestorben. Am Anfang wird vor allem verloren, aber mit jeder Niederlage lernt man etwas dazu. Und man verbessert seine Chancen alleine dadurch, die Mechaniken zu beherrschen, die Map kennenzulernen und damit eben auch strategische Punkte nutzen zu können. Ja, es ist also, der Argon-Anteil, dieser Wettkampfanteil von Battle Royale-Titeln ist skillbasiert, rein skillbasiert. Und das ist, glaube ich, etwas, was Battle Royale sehr spannend macht. Es gibt nicht sowas wie ein Fortschrittssystem, wo erfahrenere Spieler grundsätzlich im Vorteil sind, wie es in vielen anderen Titeln der Fall ist, in vielen anderen Online-Shootern und so weiter.
Weil du nicht auflevelst, sondern dich einfach verbesserst dadurch, dass du lernst, wie es funktioniert und beim nächsten Mal den Fehler, den du vorher gemacht hast, nicht nochmal machst, sondern, was weiß ich, in Deckung gehst oder was auch immer.
So wie du wenn du in Battlefield, ich habe ja damals Battlefield 3 und Battlefield 4 recht exzessiv gespielt, da war es dann so, dass du mit steigender Erfahrung hast du so einen Experience-Points-Counter quasi hochgetrieben, bist im Level aufgestiegen und hast dadurch neues Equipment freigeschaltet, sodass du dann bessere Waffen haben konntest und solche Sachen, ja. Was im Grunde ja dazu führt, dass Leute, die das länger spielen, das Gefühl haben, besser zu sein, alleine dadurch, dass sie besseres Equipment haben. Und das ist in Battle-Royale-Titeln nicht so. Soll ich weitermachen
oder hast du dazu einen Gedanken? Nö, ich höre dir zu. Wenn ich einen Gedanken habe, dann breche ich dir in die Parade und
reiß den Podcast hernieder.
Ja, dann schlage ich dir das Mikro aus der Stange.
Dann wäre der zweite Aspekt wäre Alea, das Glücksspiel. Ja? Es ist nämlich trotz der Tatsache, dass wir im Grunde eigentlich eine Wettkampflogik haben, eigentlich ein dem widersprechendes Moment, was hier mit reinkommt, nämlich das Glücksspiel. Es ist ein hohes Maß an Glück, was bei diesen Battle-Royale-Titeln involviert ist. Das Wichtigste beim Glücksspiel, damit das Glücksspiel Spaß macht, so Calois, ist, dass die Gewinnchancen fair verteilt sind. Wenn du weißt, dass deine Gewinnchance so niedrig ist, dann hast du auch keine Lust, da irgendwas zu investieren. Das macht auch keinen Spaß, mitzuspielen. Ja? Also im Vergleich zu anderen Spielern jetzt. Deshalb ist es so, dass es wiederum, da kommt wieder dieser Vorteil ins Spiel, dass es kein Level-System gibt. Und wenn es eines gibt, dann wie in Fortnite beispielsweise, nur zu kosmetischen Zwecken. Dadurch können Spieler ihren Erfahrungslevel zur Schau stellen. Ja, das ist schon so ein Aspekt von Mimikry, der mit reinkommt, indem sie besondere Kostüme haben. Oder die Spitzhacke, die man standardmäßig bei Fortnite hat, dann eine Sense ist oder ein Regenschirm oder ein Lolli oder irgendwie sowas. Ja, das ist ja alles in so einem Comic-Stil. Aber sie haben eben keinen spielerischen Vorteil. Es starten alle, wie das bei einem Glücksspiel eben standardmäßig so ist, vom selben Ausgangspunkt. Wenn man beispielsweise denkt an Blackjack, klassisches Glücksspiel. Blackjack funktioniert nur, weil am Anfang alle gleichermaßen keine Karten haben und alle haben die gleichen Chancen, diese oder jene Karte zu bekommen. Deshalb muss der Stapel gut gemischt sein. Alles, was irgendwie die Gewinnchancen einseitig verteilen würde in einem Glücksspiel, wäre Betrug. Ja? In Fortnite ist es daher auch so, dass man wirklich nur, man landet auf dieser Insel nur mit einer Spitzhacke, mit der man Ressourcen abbauen kann. In PUBG hat man nur Fäuste am Anfang. Ja, in dem kann man sich prügeln und sporadisch Kämpfe austragen. Es gibt auch, ist auch nicht so, dass erfahrenere Spieler oder Leute, die mehr Spielstunden angehäuft haben, irgendwie stärker zuschlagen können. Sondern alle haben die gleichen Ausgangsbedingungen. Hinzu kommt dann, dass das Equipment auf der Map zufällig verteilt ist. Ja, zumindest zu einem gewissen Anteil. Es gibt gewisse Punkte, an denen man weiß, da ist mehr Loot. Ja? Oder da ist vielleicht auch höherwertigerer Loot. Und darum kann man sich so ein bisschen dann kämpfen. Man weiß aber auch, dort werden viele Spieler sein und sich bekriegen. Das heißt also, wenn ich mir ein bisschen Zeit lassen will, dann lande ich besser nicht dort, sondern gerade irgendwo anders und habe trotzdem die Chance, in Fortnite beispielsweise in der Nähe einer goldenen Truhe zu landen, die ich dann öffne und habe daran gleich recht kostbares Equipment. Das ist also wirklich zum gewissen Anteil zufallsbasiert. Es wäre nämlich der Untergang, das ist meine Annahme, von einem Battle Royale-Titel, wenn man wüsste genau, wo irgendwie diese und die oder jene Waffe ist. Ja, und man weiß dann schon, ey, hier gibt's dann irgendwie den Raketenwerfer oder hier gibt's die Gatling Gun. Und ruckzuck hat man die Situation, dass alle sich auf diese wenigen Orte konzentrieren und sich darum prügeln. Dadurch würde dann dieses komplette Battle Royale-Prinzip unterlaufen werden.
Das gab's ja bei, hieß es Battlefront, das allererste. Da gab's ja auch Flugzeuge und solche Geschichten und so weiter. Und klar, keiner konnte das Flugzeug steuern, weil es viel zu schwierig war. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es da halt schon auch bestimmte Punkte gab oder bestimmte Dinge, wo dann alle immer hin sind, um sich den Panzer zu holen oder sonst was in der Art. Dann natürlich auch von allen anderen quasi irgendwie verfolgt wurden. Aber klar, wenn du ein bestimmtes Objekt hast, dann ist es so, dass alle darauf zurennen. Der Erste, der das Ding in die Hand kriegt, wird aber dann auch von allen behakt. Hat also dementsprechend gar nicht unbedingt so die Chance, dann nimmt es der Nächste auf und dann gibt es quasi da eher so ein bisschen wie ein Hühnerschreddern quasi. Das ist dann eigentlich so fließbandmäßig oder es wird halt benutzt und er hat halt einen großen Erfolg, aber dann sind ja vielleicht 10 Leute, die trotzdem immer noch an der anderen Stelle der Karte waren, die dann dort hinlaufen und den Typen dann halt platt machen. Also, aber es würde es ziemlich langweilig machen, weil es halt immer, ja, okay, jetzt hat der Typ wieder den Rocket Launcher.
Ja. Ja, weil also das ist ja auch so eine Sache, dass man in diesen früheren Titeln wie Unreal Tournament oder auch in Battlefield war das oftmals ja auch der Fall, man kannte die Punkte, wo man sich aufhalten sollte quasi, man kannte die Drop-Punkte für irgendwelche Loot-Drops, man wusste genau in Unreal Tournament hier und da, das spawnt irgendwie die Superrüstung oder das spawnt der Raketenwerfer, ja. Also werde ich genau dort auch sein. In den Battle-Royale-Titeln ist es so, das ist meines Wissens nach auch bei allen diesen Titeln so und bei Fortnite kann ich sicher sagen, gibt es auch Loot-Drops im Laufe des Matches, die kostbare Waffen enthalten, also besonders hochwertiges Equipment, die werden mit so einem Fallschirm als Kisten abgeworfen über der Insel an einem auch zufällig entschiedenen Ort. Sodass man nie weiß, es kann sein, dass du als unerfahrener Spieler in das Spiel einsteigst und direkt vor deiner Nase landet in der Hälfte des Matches so eine Loot-Kiste. Dann kannst du dir schnell diesen Loot schnappen und abhauen. Kann aber auch sein, dass andere Leute schon drumherum warten, dass du das nimmst und dann sozusagen in dem Moment, wo du es aufnehmen möchtest, wirst du dann abgeknallt.
Ja klar, so eine Kiste ist natürlich auch, nimmst nicht selber, sondern stellst dich in die Nähe und wartest, dass jemand kommt. Und sich denkt, oh, wie schön.
Loot Drop!
Dann geh ich da mal hin und auf einmal, oh, ich bin gestorben. Warum bin ich nicht gestorben? Hier war doch niemand und hier ist doch die Kiste. Ach so.
Ja, richtig, genau. Und dazu kommt natürlich auch, und das ist was ganz, was ja Battle-Royale-Titeln eigen ist, die Map wird ja kleiner, indem es diesen Kreis gibt, der sich zusammenzieht. Wo der Kreis sich zusammenzieht, ist allerdings zufallsbestimmt. Das muss nicht im Zentrum der Karte sein, sondern es ist dann so, dass du landest auf der Insel und du weißt überhaupt nicht, wo dieser Kreis auftauchen wird. Nach einer Minute des Spieles taucht dieser Kreis auf und zieht sich dann zusammen und dann aber auch, also nur bis zu einem gewissen Punkt. Und der nächste Ort, an dem er sich zusammenzieht, ist wieder zufällig bestimmt. Ja? Sodass du nie dich darauf verlassen kannst. Du kannst einfach nicht
dich an einem Punkt hinsetzen und dort campen. Geht einfach nicht.
Und
oder du musst Glück haben.
Und eventuell bist du auf einmal in der Mitte der Karte, weil es sich auf dich quasi zuzieht, obwohl du an einem Punkt warst, der vorher quasi nicht zentral. So würde ich es mir zumindest jetzt vorstellen.
Dass genau.
Ein unteres linkes Viereck auf einmal der Punkt ist, wo es sich konzentriert.
Richtig, genau. Und da man das nicht vorhersehen kann, kann man auch das Match nicht in der Weise planen, dass man sich jetzt sagt, ich gehe jetzt dahin und dahin und habe irgendwie die Punkte, die ich irgendwie abgrase oder ich weiß, in diesem Turm kann ich irgendwie gut campen, weil es kann gut sein, dass nach 2 Minuten des Spieles dieser Punkt nicht mehr zugänglich ist.
Und es hat den Vorteil, ich meine, man könnte natürlich auch sagen, ja, campen ist halt verboten und wenn du campst, dann wirst du halt rausgeschmissen, gibt irgendwelche Mods, die das überprüfen, aber in dem Fall ist es ja so, dass selbst wenn, also das war nämlich gerade mein Gedanke, wenn du eine Karte hättest, wo die Leute schon halt normal miteinander halt im Gefecht treten, dass wenn du eine große Karte hast, die sich nicht zusammenzieht, dass du eventuell dann ewig rumlatscht, um deinen Gegner zu suchen, der auch wiederum rumsucht und du quasi die ganze Zeit die Enden tauschst und so ist es ja, dass du automatisch gezwungen bist, am Ende halt dann im Standoff, das ist ja dann auch spannend, also kann ich mir auch vorstellen, dass das auch für die, ist ja wie bei der WM quasi oder wie bei anderen kompetitiven Geschichten, dass man dann am Ende, hat man dann die übrig geblieben sind, weil das ist ja auch das Ding, diese Verringerung, ist ja bei der WM nicht so, dass am Ende irgendwie 8 gegeneinander spielen und wer die besten Punkte hat, gewinnt oder so, dass es dann ausgezählt wird, sondern es gibt ja dann das Finale.
Die besten bei 2 Teams, die sozusagen sich durchgesetzt haben, die spielen gegeneinander. Und genau das ist auch das Prinzip von Battle Royale, was mich zu Illings bringt, nämlich zum Rausch. Das ist natürlich etwas, was in gewissen Teilen in sämtlichen Spielen und Erzählungen in irgendeiner Form gewissermaßen vorhanden ist. Ja? Oder nein, ich begrenze es mal auf Spiele und nicht so sehr auf Erzählungen. Ich finde, das einen wichtigen Punkt, den du gerade gemacht hast, ist auch einer, den Extra-Credits machen für PUBG, ja? In einem Video-Essay, die nämlich argumentieren, PUBG ist eigentlich ein Thriller. Und dasselbe könnte man auch für Fortnite behaupten. Es ist ein ganz interessanter Gedanke aus diesem Essay, dass also in Action-Titeln, in Action-Spielen, ist es eigentlich so, dass der Schusswechsel ist unterhaltsam und rasant, ja? Und man stürzt sich ins Gefecht. Im Thriller allerdings fürchtet man den Schusswechsel. Das ist etwas, was sozusagen auf diese Battle-Royale-Titel auch zutrifft. Jeder Schusswechsel kann potenziell tödlich sein und auch recht schnell tödlich sein. Deshalb stürzt man sich nicht ins Gefecht und rennt rein. Obwohl, ein Tipp an dieser Stelle, insbesondere am Anfang es sich durchaus lohnt zu sagen, ich sterbe sowieso. Also springe ich erstmal rein und lerne erstmal das Gunplay, ja, indem ich mich nur darauf konzentriere, auf diese Schusswechsel. Ich springe aus diesem Battle Bus, schnapp mir eine Waffe und renne sofort los, um Leute zu erschießen, sterbe dann dabei. Ja, und mache das halt wieder und wieder, solange bis ich ein gutes Gefühl für die Waffen habe. Aber ich finde auch diesen Gedanken des Standoffs hier einen sehr wichtigen, denn auch eine Sache, die den Thriller auszeichnet und auf Battle Royale-Titel zutrifft, aus der Spieldynamik, ja, auf der ludischen Ebene passiert das alles. Umso weiter das Match voranschreitet, desto mehr Ressourcen und Equipment hast du ja gesammelt. Und desto größer wird automatisch auch die Fallhöhe, ja, die Fallhöhe deiner eigenen Erzählung, die du für dieses Match spinnst. Dass du weißt, ich habe jetzt einen Raketenwerfer, ich habe jetzt mein Schild aufgeboostet, ich habe jetzt in Fortnite Holz, Stahl und Stein irgendwie gesammelt, um mir sowas zu basteln. Und habe vielleicht auch schon irgendwie einer Person begegnet und habe sie schon erledigt. Ja? Und jetzt werden es immer weniger Spieler. Umso enger der Kreis sich zusammenzieht, umso weniger Spieler es werden, umso mehr Ressourcen man sammelt, desto höher wird die Fallhöhe der individuellen Erzählung, die man sozusagen, die emergiert aus dem Spielprinzip.
Klar, wenn du einsteigst, bist 5 Minuten drin, wirst abgeschossen, machst das Ding wieder aus und denkst, ja, gut.
Aber kannst innerhalb von 20 Sekunden wieder reinspringen und hast eigentlich nichts verloren.
Oder das, du bist genau bei dem Punkt, weil du hattest vorher nichts, du hast jetzt auch nichts. Ja. Willst du dann noch weitermachen? Hast du dann noch weitere Punkte? Ansonsten hätte ich jetzt nämlich schon nochmal eine Kritik am Spielsystem.
Also das wäre sozusagen, damit wäre mein Calois-Argument abgeschlossen.
Ja.
Das ist nämlich, also deshalb bin ich der Auffassung, dass Battle Royale so erfolgreich ist und auch so ein so interessantes, auch kulturelles Phänomen, weil es unterschiedliche Konzepte des Spieles zu gleichen Anteilen vereint. Mhm.
Ja, darf ich?
Du darfst, selbstverständlich.
Okay, ich musste nur noch einen zweiten Gedanken. Ich habe nämlich 2 Gedanken. 2 medienkritische Punkte. Einerseits, die weiß ich jetzt nicht, ob der irgendwie zuordnenbar ist. Ich bin zumindest nicht der Meinung, dass ich der Autor dieses Gedanken bin, aber auch mir ist er bestimmt schon mal gekommen, aber nicht originär unbedingt. Nämlich ein schönes Bonmot zu diesem Spielprinzip ist nämlich, jeder kann es schaffen, aber nicht alle.
Ja.
Das wäre eine meiner Kritiken daran. A, es lockt einem, also unabhängig davon, ob man das jetzt als Metapher für Gesellschaft sieht oder nicht, lockt es einem mit der Verheißung, du kannst es schaffen. Aber das Ding ist halt, also es kann ja jeder schaffen. Es ist fair. Jeder hat die Möglichkeit mitzuspielen. Klar, wenn du irgendwie iPad, PS4, dann sind die ist nicht ganz so fair, aber dann hast du dich darauf eingelassen. Aber wenn du iPad gegen iPad spielst, ist es prinzipiell halt die Versprechung, jeder, also auch du, kann es schaffen. Aber das Ding ist halt nicht du und ich beide.
Ja, sondern immer nur eine Person.
Gut, hast du keine Gegen... Hm? Hast du keinen Gegenpunkt? Ansonsten mache
ich nicht... Dazu habe ich keinen Gegenpunkt. Ich finde, das hat etwas... wenn ich dazu nur eine kleine Fußnote machen darf. Ja, natürlich. Ich möchte auch nicht schon wieder mit Thomas Hobbes kommen, ja, und vom Naturzustand erzählen. Aber es hat natürlich auch etwas von es ist halt ein Alle-gegen-Alle-Prinzip, ne, in dem sozusagen als keine, wobei, das muss man abmildern. Also eigentlich bei der originären Erzählung des Battle Royale, bei der japanischen Erzählung, gibt es sehr wenig Regularien. Bei dem Spiel, so wie wir es jetzt kennen, bei den Spielprinzipien und auch ja bei die Tribute von Panem und sowas, bei der WM, da sind die Regularien ja sehr strikt und es gibt durchaus Regeln. Aber es handelt sich im Kernprinzip eben schon um eine Situation, in der quasi ein Gesellschaftsvertrag eigentlich aufgelöst ist und man sagt, hier ist eine Insel, 100 Leute da drauf geschmissen und dann last one standing. Ja? Du kannst sozusagen gewinnen, aber nur, wenn niemand anderes mehr lebt. Was automatisch dazu führt, dass alle sich bekämpfen. Es sei denn, man spielt natürlich im Squad oder im Team, dann hat man so eine kleine Art von Mikrovertrag untereinander, wo man sagt, wir helfen einander, weil wir alle zusammen gewinnen können.
Und der Punkt, also ich habe es leider nicht gelesen, aber soweit ich mich erinnere, Alltagswissen, Tribute von Panem ist ja eigentlich als Dystopie geschrieben und es ist aber ja eigentlich so, dass die Erzählung in Tribute von Panem ist, dass die
Katniss...
Ja,
Protagonistin?
Ja, eigentlich an einem Ende dieser Dystopie arbeitet oder zumindest halt erstmal dieser Dystopie erlegen ist und deswegen anscheinend, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen und so, wenn du da mehr weißt, aber zumindest das, was ich davon weiß, ist, dass das eigentlich so ein bisschen ist wie, also die klassische Heldenerzählung, es gibt das Böse quasi, es gibt diese Hunger Games, es gibt halt Bösewichte und so weiter und es ist im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es ausgeht, wie gesagt, es tut mir leid, also scheltet mich ruhig und schreibt gerne in die Kommentare, so ist es eigentlich wirklich oder ich lese es nochmal oder guck mir den Film an. Aber das Ding ist, was wir ja hier haben, ist, bei Tribute von Panem gibt es wenigstens noch die Chance, dass diese Situation aufgelöst wird. Bei Battle Royale, das Spiel bietet dir keinerlei Möglichkeiten, diese Mechanismen auszuhebeln. Und das würde ich nämlich eigentlich interessant finden, dass es noch eine Möglichkeit gibt, gut, das ist bei allen Spielen so, dass du in dem Regelweg gefangen bist, aber dass du diesen Modus nicht überwinden kannst über deine Aktionen im Spiel, außer es würden, was passiert, wenn alle die Waffen niederlegen und der Kreis sich zuzieht?
Na, letztendlich wird der Kreis so klein, dass nur eine Person da drin stehen kann.
Ja, also es ist quasi am Ende, die Flut kommt quasi und wer bleibt als Letztes stehen. Aber es gibt quasi keine Möglichkeit, sich diese Dystopie zu entziehen. Und spannend wäre es doch mal zu sagen, wir haben hier eine Dystopie und die bleibt auch erstmal aufrecht, aber es gibt im Spiel die Möglichkeit, wie gesagt, das ist nicht auch das Interesse von Epic Games da an der Stelle und von Fortnite, uns da irgendwie quasi ein Spiel zu bieten, was Paulo Freire und der Pädagogik der Unterdrückten gefallen hätte. Also, dass man in diesem Spiel übt, diese Dystopie zu überwinden.
Wobei, ich muss eine kleine Korrektur vornehmen an meiner eigenen Aussage gerade. Ich glaube, es ist tatsächlich so, der Kreis wird kleiner, wenn er aber verschwindet. Das ist zumindest, also bei PUBG ist das der Fall, bei Fortnite bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube auch, dass es dort so ist, dann nimmt man sozusagen automatisch Schaden überall, quasi, weil das ist ja das, was passiert, wenn du außerhalb des Kreises bist, stirbst du nicht sofort, sondern du nimmst langsam Schaden, umso weiter das Match voranschreitet, desto schneller werden dir Leben abgezogen außerhalb des Kreises, ja? Und wenn der Kreis dann verschwindet, dann nehmen alle Schaden und letztendlich gewinnt die Person mit dem meisten Health. Und ich nehme an, dass wenn jetzt tatsächlich zwei Leute, die nicht verletzt sind, die das gleiche Maß an Health haben, zur gleichen Zeit davon betroffen sind und gleichzeitig verenden, gibt es bestimmt einen Unentschieden. Also das ist wahrscheinlich möglich. Aber ja, der Punkt, also dieses Argument, das du gerade gemacht hast, das finde ich etwas schwierig, weil das ja bedeuten würde, das Spiel müsste sich selbst abschaffen. Ja? Oder sein eigenes Prinzip abschaffen.
Exakt.
Und das macht ja eigentlich keinen Sinn. Weil Doch. Die Frage ist ja sozusagen, also es gibt dieses Battle Royale-Prinzip ja. Wieso sollte sich dieses Prinzip selbst abschaffen? Weil es ist ja eine Erzählung, der wir uns als kulturelle Wesen ja auch hingeben. Ja, die Frage ist eher, also warum ist diese Erzählung so interessant für uns? Und ich glaube, da überzeugt mich dieses Argument des American Dreams, also dieser ideologischen Lüge, dass jeder kann es schaffen, überzeugt mich da etwas mehr.
Und ich sage ja nicht, dass das Spiel sich also da hatte ich jetzt gesagt, ja, exakt, aber eigentlich ging es mir nicht darum, dass das Spiel sich abschafft, sondern dass das Spiel eigentlich an der Stelle, also wie gesagt, das ist jetzt keine Anforderung an die Spieleentwickler und so weiter, nicht falsch verstehen, das ist jetzt einfach nur mal so hypothetisch gedacht, dass es die Möglichkeit geben sollte, in solchen Spielen aus dem Spielprinzip auszusteigen und ein anderes Spielprinzip zu etablieren, also dass wir bisher wenig Spiele gesehen haben, also mir fällt jetzt tatsächlich auch keins ein, wo es so ist, dass man das vorhandene Gesellschaftssystem, hier ist es nämlich Fortnite, wenn man das als Mikrokosmos denkt, ist das Gesellschaftssystem, wir sitzen auf einer Insel und schießen uns über den Haufen und das tun wir tagtäglich, da werden wir quasi wieder erzeugt, so ungefähr, wenn man das jetzt mal rein realistisch nehmen würde. Gibt es aber keine Möglichkeit, dieses zu überwinden und ein pazifistisches, freundliches Fortnite, ein kooperatives Fortnite, also aus dem Battle Royale auszusteigen, außer den Exodus, nämlich das Spiel abzuschalten.
Ja, ja, aber das macht ja auch Sinn, dass das so ist. Also weil Fortnite, also weil es ja ein Battle Royale-Spiel ist und es würde, oder sagen wir es mal so, nicht mal notwendigerweise das. Man kann ja auch sagen, man spielt in Teams. Es gibt auch Modi, die immer mal hinzugefügt werden im Zuge der Entwicklung, dass man sagt, hier, wir machen jetzt 50 gegen 50 zum Beispiel und es gibt einen Kreis in der Mitte, auf denen sich am Ende automatisch alles zusammenzieht. Jetzt kämpft darum, wer quasi gewinnt. Aber ein Fortnite ohne Kampf ist für mich nicht vorstellbar. Es sei denn, man bewegt sich in den Modus, in diesen Playground-Modus, den es zum Beispiel gibt, wo man sagt, hier kann man üben. Hier hat man auch die Möglichkeit, dass man in dem Playground-Modus von Fortnite beispielsweise kannst du als Squad dich einloggen und du kannst einfach in Ruhe und Frieden alles bauen und kannst dich austoben und Ressourcen sammeln, ja, und Spaß haben. Ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt schon recht viel gesagt haben zu Fortnite und zu dem Battle-Royale-Prinzip und vielleicht können wir unsere Erkenntnisse hier nochmal ein bisschen zusammenfassen, abschließend so.
Ja, das können wir gerne machen, wobei ich aber auch gerade schon sagen würde, wir haben, also zumindest ich habe jetzt nicht unbedingt so viel Neues auch gesagt und das, was man da auf Fortnite beziehen kann, kann man natürlich auf viele andere Spiele beziehen, also da ist die Kritik natürlich auch irgendwie nicht am Gegenstand, sondern vielleicht allgemein irgendwie Spiele als Spiegelbild von Gesellschaft und so weiter. Was ich aber auf jeden Fall spannend fand, war deine sehr, sehr gute vorbereitete Darstellung des, wie heißt der Mensch,
Roger Calois, ja.
Dankeschön.
Das ist sozusagen eines der Argumente, die ich vielleicht sagen würde, die definitiv ich mitnehme sozusagen aus diesem Cast, die ich auch selber mitgebracht habe. Ja.
Bringst du mit, nimmst du mit.
Bring ich mit, nehme ich auch wieder mit. Schlage ich meinen Koffer wieder zusammen, meinen Ideenkoffer und dann ziehe ich weiter durch die Welt und verbreite mein Gedankengut. Nämlich die Idee, dass sozusagen Battle Royale als Spielprinzip so gut funktioniert und so populär ist, weil es eben Spielformen auf eine sehr elegante Art und Weise organisch miteinander kombiniert.
Das könnten wir aber tatsächlich mal häufiger machen. Also wir haben das jetzt Ganze ja irgendwie die Philosophie des Battle Royale genannt und so. Aber ich würde auch mal spannend finden, vielleicht nennen wir das auch genauso, aber tatsächlich vorab sich zu überlegen, es gibt jene Theorie und dieses oder jenes Spiel und dass man das mal aufeinander legt, also quasi kein Deep Reading einfach so und dann sagt man das, was man vielleicht sich dazu überlegt hat und recherchiert hat, sondern dass man von Anfang an zum Beispiel, vielleicht mache ich das mal, vielleicht mache ich es auch nicht, wegen Zeitmangel, aber zum Beispiel könnte man ja auch super mit dem Panoptikum und so Theorien von Foucault auf Inside zum Beispiel schauen.
Ja, natürlich, aber das ist auch was, also ich mache das persönlich schon oft so, dass ich, wenn ich irgendwie analytisch an einen Text herangehe, dass ich mir theoretische Konzepte hernehme und überlege, was, wo sozusagen, auf welchen Aspekt werfen die das Schlaglicht? Was stellen die in den Fokus? Man muss das gar nicht immer im Detail jetzt methodisch super sauber da irgendwie hinarbeiten. Ja, darum geht es ja nicht. Ist auch keine, wir geben ja hier keine Masterarbeit oder irgendwie eine Promotion hier jede Woche ab, sondern dass man sich einfach nur überlegt, welcher Aspekt wird hier herausgestellt. Und für mich ist es so, wir schauen uns, wenn wir uns die spielerische Ebene anschauen, dann sehen wir eben eine Vielfalt, die wird uns durch Roger Calois vor Augen geführt, auch in ihren unterschiedlichen Bedeutungsebenen. Denn das ist ja letztendlich, mit Battle Royale schauen wir uns ja etwas an, das hauptsächlich ein spielerisches Prinzip ist, als solches aber immer auch Erzählung, wenn man dabei dann an Jasper Juhl denkt, der ja sozusagen herausstellt, dass wir Spielprinzip oder Spielmechanik, die Ludik, wie ich es zu nennen versuche, nicht von der Narration, von der Erzählung trennen können. Insbesondere bei solchen Titeln wie Battle Royale Spielen, wo wir in der Situation sind, dass das eine sozusagen als das Spielprinzip eine emergente Narration eigentlich ergibt. Eine eigene Geschichte jeweils pro Match. Und wir haben natürlich auch herausgestellt, das ist auch etwas, was Johannes Alvarez in seinem Artikel unterstrichen hat, dass wir eine Form, eigentlich einen neoliberalen Impuls haben in Battle Royale-Titeln, insofern als das angenommen wird, dass der Ausgangspunkt für alle fair ist und dass es rein vom Skill, vom eigenen Können dann abhängt, aber natürlich auch vom Glück, ja, inwiefern Leute erfolgreich sein können und dass theoretisch eben jeder es schaffen kann, aber wie du auch schön sagtest, Tobi, nicht alle. Hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken zu Battle Royale?
Also vielleicht noch ein subjektives oder persönliches Punkt. Also ich bin gespannt, weil wir hatten ja jetzt die seltsame Situation, dass du zum Beispiel Fortnite schon sehr viel gespielt hast und auch dieses Prinzip schon sehr stark kennst. Und ich ja eigentlich gar nicht. Also muss ich als Kritik natürlich da mit dazu sagen. Aber ich bin mal gespannt, wenn wir das mal austesten, wenn wir uns in Fortnite stürzen, wie das so auf mich wirkt. Prinzipiell finde ich das Spielprinzip, also kann ich verstehen, warum es Spaß macht. Mich spricht das aber tatsächlich gar nicht so sehr stark an. Also ich glaube, es ist was man erfahren muss, aber so von der Erzählung her klingt es ganz lustig und so weiter, aber nichts, wo ich rufen würde, oh mein Gott, yes, das ist super toll.
Also ich finde es schon durchaus spannend und Spaß. Ich kann es auch durchaus empfehlen. Ich finde eigentlich, dass man heute, gerade in der Zeit, in der Battle Royale so erblüht, ist es schon eine wichtige Sache, dass man zumindest eine Form des Battle Royale irgendwie mal in irgendeiner Form selber erfahren und gespielt hat. Und das idealerweise auch nicht nur ein Match, sondern schon sich mal irgendwie einfach so 20, 30 Matches irgendwie zu Gemüte führt, um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist. Weil das ist ja auch was, das lässt sich schlecht vermitteln, sondern man muss es erfahren, man muss in der Situation sein. Weil man eben nicht es ist keine Geschichte, die man so weitererzählen kann, sondern man schreibt mit jedem Match seine kleine eigene Geschichte. Sollen wir damit nochmal abschließend einen kurzen Blick in die Hörerkommentare werfen?
Ja, genau, wir haben ja noch die Hörerkommentare, die sollen natürlich auch noch Zeit und Raum finden. Du hast hier schon eine Gitarre umgeschwungen für das Intro für die Hörerkommentare. Und wenn ich irgendwann eines Tages in diesem Leben mal die Klappe halte, dann wirst du auch aus dieser Position wieder rauskommen. Aber ich finde es eigentlich ziemlich lustig, dass du da jetzt stehst und darauf wartest, dass ich endlich meinen Satz beende, wenn ihr das gerade sehen würdet. Das wäre so eher lustig. Stefan, bekommt doch langsam einen roten Kopf. Ich halte jetzt auf einmal die Klappe.
Ich stehe so halb in den Knien, ja, so direkt die Gitarre am Mikrofon. Jetzt kommt der Jingle für die Hörerkommentare. Die Hörerkommentare.
Siehst du, sowas passiert, wenn wir die ganze Zeit über solche Spiele reden, da werde ich zack zum Sadisten.
Ja, das Spiel hat dich sofort schon davon hören, von der Erzählung schon zum Sadisten gemacht. Das ist Medienwirkung.
Ja, so läuft es.
Benjamin hat mir eine E-Mail geschrieben an simon@pixeldiskurs.de und hat geschrieben: Moin, moin! Hab gerade eure aktuelle Audio-Quiz-Folge gehört. Super Sache. Macht echt Laune mitzuraten und sich über eure fundamentalen Wissenslücken aufzuregen. Zwinker-Smiley.
Hatte nach der ersten Folge schon angefangen, selbst ein paar Schnipsel zusammenzusuchen. Jetzt, durch den neuen Cast, gleich wieder voll motiviert weiterzumachen, dachte ich mir, schreib doch erstmal lieber alles auf, was schon dabei war. Ja, und schwupps war das alles fein säuberlich in der Google Docs-Tabelle drin. Smiley. Es befindet sich hier in der E-Mail übrigens ein Link zu einem Google Docs Spreadsheet, in dem Benjamin mit großem Aufwand und großer Hingabe sämtliche Titel verzeichnet hat, die in unserem Audioquiz vorkamen, inklusive Publisher, Entwickler, inklusive Timecode, genau an welcher Sekunde es vorkam, wer diesen Audioschnipsel mitgebracht hat und sogar wer von uns beiden, Tobi, es erraten hat. Ja, also das ist wirklich eine sehr diffizile Aufzeichnung, die wir hier haben. Und Benjamin schreibt darüber hinaus, weiß echt nicht, ob das für euch in irgendeiner Form hilfreich oder überhaupt sinnvoll ist, sinnvoll zu integrieren wäre. Ihr könnt euch die Tabelle auf jeden Fall gerne einverleiben. Ich würde die sonst auch bis auf Weiteres pflegen. Aber wie gesagt, ganz wie ihr meint. Sonst bleibt es meine persönliche Gedankenstütze und ich schicke dann demnächst ein paar Quiz-Files rum. Mit extra viel Xbox-Kram. Versprochen. Beste Grüße und ganz großes Lob für euren tollen Podcast, Benny. Vielen herzlichen Dank, lieber Benjamin, für diese extensive Aufzeichnung unserer Audio-Quiz-Ergebnisse. Ich bin hin und weg von deiner Hingabe für diese Dokumentation. Das dauert ja auch, dass man das alles nochmal in die alte Folge nochmal reinspringt, sich das alles zeitgenau
und
zeitstempelt.
Man muss sich ja dann auch unser ganzes Zwischengelaber nochmal anhören, was
das
man
ist
da
auch furchtbar.
Schon alles angehört hat.
Das ist beim ersten Mal schon kaum zu ertragen.
Ja, nein, also ich möchte mich da auch sehr, sehr gerne anschließen. Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch sehr viel Arbeit war und es ist ja auch ein Freundschaftsdienst, der uns ja einfach zur Verfügung gestellt wird. Also das ist ja auch eine Wertschätzung, die uns gegenüber gebracht wird, wo wir dann auch, wir hatten ja am Anfang über Low-Level-Streamer oder kleine Podcasts und so weiter gesprochen. Das ist ja dann unser, nicht Weltenlohn, sondern unser quasi Lohn, wo der Schauspieler seinen Applaus hat, haben wir natürlich eure Kommentare, eure lieben E-Mails und so weiter. Deswegen vielen, vielen Dank. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, ich mache so ein kleines Handherz. Macht man das heutzutage noch? Ich bin alt, tut mir leid. Aber
ja, man macht es im Podcast eher nicht, weil dann kann man das nicht sehen. Ne?
Ja, deswegen habe ich es gesagt. Ja. Ich kann mir auch so auf die Brust schlagen und dann irgendwie.
Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts und lasst uns etwas Feedback da. Ihr könnt auf pixeldiskurs.de gehen und dort ohne Anmeldung kommentieren. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns natürlich auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann wäre das natürlich ganz famos. Ihr könnt uns Spenden zukommen lassen. Ihr findet auf pixeldiskurs.de unten rechts in der Ecke einen Spenden-Button. Und für jede eingehende Spende für die erste eingehende Spende pro Person bekommt ihr jeweils die Stücke aus unserer Musical-Episode, Episode 100, zum Download. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin.